Hallo und herzlich willkommen zum Check 24 Doppelpass. 25. Spieltag und Borussia Dortmund hält sich schadlos. Unter der Woche weiterkommen in der Champions League. Gestern ein ungefährdeter 2:0-Sieg gegen die Hertha. Aber es gab in der zweiten Halbzeit diese Schrecksituation. Marco Reus am Boden nach einem bösen Tritt von Darida. Er musste verletzt ausgewechselt werden. Vorher schon Mats Hummels draußen. Was bedeuten die Ausfälle für den BVB? Tja, und was soll man eigentlich noch zu Schalke 04 sagen? Sie haben sich mal wieder bis auf die Knochen blamiert. Peinlicher Auftritt. Eigentlich wollen sie sich doch mit Anstand verabschieden. So wird das aber nichts. Deswegen soll er jetzt kommen. Er soll der neue starke Mann auf Schalke werden. Er war ja schon mal dort. Hier ist ein Jugendbild von ihm. Alle kennen ihn. Ralf Rangnick, sogar die Fans, wollen ihn unbedingt haben. Wir sehen hier an der Geschäftsstelle nochmal die Aufforderung. Ne? Rangnick oder nix. Könnte klappen, wenn er nicht Bundestrainer wird. Unser Thema natürlich dieser Woche, der Rücktritt, der vorzeitige von Joachim Löw nach der EM als Bundestrainer. Für Oliver Bierhoff und Co. oder für Oliver Bierhoff und den DFB gilt es jetzt, den Nachfolger zu suchen. Lieber Olli, lieber DFB, meine Gäste und ich hätten da ein paar Ideen. Allen voran der Mann, ich hoffe, es stimmt, als Spieler und als Trainer 1300 Spiele absolviert. Friedhelm Funkel. Friedhelm, stimmt das? Hallo erstmal, herzlich willkommen.
Ja.
Oder hast du mal mitgezählt irgendwann?
Nee, ich habe nicht mitgezählt, aber ich habe diese Zahl jetzt des Öfteren schon mal gehört und von daher wird sie wohl stimmen.
Ich glaube, da wird dich keiner mehr einholen. Kann das sein? Ja. Also schön, dass du da bist. Der ehemalige Pressesprecher vom Deutschen Fußballbund, Harald Stenger. Harald.
Hallo.
Herzlich willkommen. Unser Chefreporter von Sport 1, Florian Plettenberg.
Guten Morgen.
Petty. Von der Welt, ist auch lange nicht da übrigens, ne? Julian Wolf, hallo. Nein. Und unser Sport 1 Experte Marcel Reif. Marcel, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Und wie immer, unser Erfrischungsgetränk, alles alkoholfrei. Und ich will nicht sagen, wie immer, das hört sich so negativ an. Ne? Ich freue mich wieder sehr, dass Laura auch da ist. Laura, guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Also das Top-Thema natürlich in der Woche, wie sollte es anders sein? Joachim Löw nach der EM ist also Schluss und die Nachfolgersuche, die beginnt natürlich jetzt. Also bis Sommer muss irgendwer gefunden werden. Und wir helfen mal so ein bisschen nach. Sie zu Hause können da gerne mitmachen. Das ist nämlich die Frage der Woche. Ja, wer soll es denn jetzt machen? Wer soll Nachfolger von Jogi Löw werden? Klicken Sie sich rein unter sport1.de. Da gibt es aktuell ein Voting. Da haben Sie einige Möglichkeiten abzustimmen. Also mal gucken, wer da am Ende das Rennen tatsächlich macht und die Nase vorne hat. Sie können uns natürlich wie gewohnt auch anrufen. 01379 011 011, wie immer die Telefonnummer. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Und ich finde, Thomas Helmer hätten wir da auch noch drauf schreiben können, oder? Da hätte ich mein Häkchen, glaube ich, gesetzt.
Was wolltest du damit sagen?
Das war nicht so fies gemeint, wie du es jetzt interpretierst.
Ja, das ist ja, für mich ist ja eher ein Kompliment, aber du weißt, ich hätte vielleicht Zeit im Sommer, ne? An der Stelle. So, wir starten aber mit dem Abendspiel. Der BVB schlägt also Hertha BSC mit 2:0, aber diese Verletzung von Marco Reus, das wollen wir uns noch mal anschauen. Marcel, eigentlich war ja auch ganz gut drauf, ne?
Ja, aber die Geschichte, die haben wir doch schon, weiß ich nicht, 20 Mal bei ihm, hast du so das Gefühl, immer wenn du den Eindruck hast,
aber was soll er da wieder machen?
Ich sage, das ist ja kein Vorwurf. Ich sage nur, dass das ein Schicksal ist, das einem, weiß ich, zum Heulen ist das. Ein wunderbarer Kicker, der jetzt endlich wieder, so hattest du das Gefühl, langsam wieder dahin kommt, wo er hingehört. Wenn du das siehst, denkst du ja auch, um Gottes Willen. Und er kennt, als er auf dem Boden lag, natürlich ist da erstmal Schmerz, aber er kennt sich lang genug und er kennt seine Krankengeschichte. Wenn ich dann sehe, wie einer so reagiert, kann ich nicht mehr hingucken, weil ich weiß, das werden wieder das nächste Jahr über.
Wie, dann gibt es einfach so Spieler, so, sagen, die Pechvögel sind, was sowas angeht? Anders kann man es ja gar nicht beschreiben mehr, oder?
Nee, das kann man wirklich nicht beschreiben. Jetzt habe ich natürlich heute gehört, dass die Verletzung nicht ganz so schlimm sein soll. Ja. Es sah wirklich furchtbar aus. Jetzt ist Darida nicht dafür bekannt, dass er in der Vergangenheit Spieler böswillig oder sonst irgendwas verletzt hat. Das war wirklich unglücklich. Aber es trifft halt wieder Marco Reus.
Ja, aber wie du gesagt hast, also es kommt gar aus Dortmund schon die Meldung, es ist wohl nicht ganz so schlimm. Und ich denke auch, man kann jetzt nicht die gesamte Verletzungshistorie von Reus mit diesem Foul verbinden, weil das ja, glaube ich, schon wirklich sehr unterschiedliche Verletzungen waren. Und wenn du so getroffen wirst von hinten, ich denke mal 3 Spiele mindestens Sperre, dann kannst du nichts machen. Und Fakt
nein, ist, deswegen nochmal.
Der war ja vorher schon draußen, ne?
Da haben auch Sie ihn schon anderen Fälle. Ich sag ja gesehen, nur, ne? Wenn einer so das Pech anzieht. Jetzt gibt es so Spieler, die gehen zwei Kämpfen aus dem Wege und das sagen sie dir doch in der D-Jugend schon. Wenn du zurückziehst, tust du dir weh. Du musst schon in zwei Kämpfen. Aber er geht da nichts aus dem Wege. Dem kannst du überhaupt nichts vorwerfen, außer. Weiß ich nicht, dass er.
Er hat ja auch wieder
furchtbar Glück in der Liebe haben. Also das tut richtig, wenn du das siehst.
Hier wurde ja schon behandelt, guck mal da am Sprunggelenk, das war vorher.
Ja. Aber vielleicht auch positiv, ne? Wenn man.
Er wollte ja weitermachen, auf jeden Fall.
Genau, wenn man so die Verletzungshistorie sieht, und wir wünschen ihm natürlich alle, dass es relativ kurz ausfällt, die Verletzungszeit, ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass sich so sein Körper so ein bisschen stabilisiert hat. Also ich habe eher den Eindruck gehabt, bestätigte mir auch mein Kollege Patrick Berger, der ja für uns den BVB betreut, dass Marco Reus sich wirklich physisch auch nochmal nach vorne gearbeitet hat und kämpft natürlich so um das letzte Prozent Chance für den EM-Zug. Ich glaube persönlich, dass er nicht dabei sein wird, aber ich wünsche ihm, dass er wieder in Topform kommt. Das ist ein feiner Kerl.
Naja, vielleicht sind die etwas erfahrenen Spieler ja wieder demnächst gewünscht. Das werden wir gleich auch noch
besprechen.
Ja,
aber der Kader ist begrenzt. Also irgendwann ist er auch mal voll.
Was glaubst du, was macht das denn mit der Psyche auch bei Marco Reus?
Ich glaube, dass er durchaus widerstandskräftiger geworden ist. Und dass, wenn das so ist, wie es sich anhört, dass es nicht ganz so schlimm ist, dass das auch relativ gut wegsteckt. Und in Dortmund gibt es jetzt unter dem neuen Trainer einen neuen Teamgeist. Die einzige Mannschaft, deutsche Mannschaft, die noch in allen drei Wettbewerben drin ist. Also es wird bei ihm eher eine positive Reaktion und zusätzliche Power auslösen.
Ja, jetzt Hummels auch raus. Sancho ist auch schon. Ich glaube, zwei Spiele nicht dabei gewesen jetzt, ne? Oder drei, ich weiß es nicht.
Drei Spiele.
Kommen Sie ein bisschen ins Stottern jetzt? Das sind ja wichtige Spieler für den BVB, Friede, ohne Frage, ne?
Ja, natürlich sind das wichtige Spieler und ich glaube, dass Sancho aber auch über kurz oder lang zurückkommen wird. Ja, davon bin ich überzeugt und Mats ist ja auch verletzt runtergegangen. Ja, also auch da muss man abwarten, aber die Dortmunder sind wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ja. Was ist so viel besser geworden?
Es ist stabiler geworden. Es ist, von hinten angefangen. Du hast das Gefühl, da ist ein Plan und den arbeiten sie auch mal ab und sind nicht nur abhängig davon, dass der Haaland drei Tore macht oder jeder Doppelpass dreimal durch die Beine und mit einer Girlande, dass das funktioniert, sondern das hat was Seriöses jetzt. Sie waren immer entweder richtig gut oder richtig schlecht. Jetzt hast du so einen Eindruck, gestern musstest du mal gegen eine Mannschaft, die sich nur hinten reinstellt, musst du mal abarbeiten. Und das, da waren sie früher nicht,
das nicht ist, gut. Das ist ja auch das, was Terzic und Hummels in den letzten Wochen gesagt haben, es braucht Zeit. Jetzt ist Zeit im Fußball so ein sehr begrenztes Gut und Geduld sowieso. Absolut. Aber du siehst vielleicht jetzt wirklich, dass der Trainer da sehr gut arbeitet und dass er tatsächlich auch eine Handschrift hat, eine Idee hat, die sich über Wochen erst entwickeln musste. Und ansonsten gebe ich da recht, die Stabilität vor allem. Ja, es ist seriöser.
Ja, also ein Trainer hat ja immer wenig Zeit, Friede. Wie viel Zeit braucht man denn, wenn man neu anfängt? Gut, er kannte die Mannschaft natürlich sehr, sehr gut.
Er kannte die Mannschaft natürlich sehr gut, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass er Phasen gehabt hat, das hat er gestern auch in einem Interview gesagt, dass man ihm das zwischendurch schon nicht mehr zugetraut hat, dass er Spiele verloren hat und dass ein Knackpunkt letztendlich das Spiel in Sevilla war, wo sie dieses Spiel letztendlich gewonnen haben. Und er hat einen Vorteil gehabt, auch in der Zeit, wo es von den Ergebnissen her nicht so gut gelaufen ist bei Borussia Dortmund, er hat immer Rückendeckung vom Vorstand gehabt und auch aus der Mannschaft. Und das ist der Unterschied gewesen zu Lucien Favre. Er ist immer kritisiert worden, egal was gewesen ist.
Und das die Ergebnisse waren ja auch nicht so schlecht bei Favre, ne? Muss man auch
sagen. Sie sind zweimal Vizemeister geworden, er hat auch gute Spiele gemacht und so weiter. Und trotzdem ist immer ein leiser Zweifel da gewesen. Und das ist bei ihm auch in der Phase, wo es nicht so gelaufen ist, eben nicht der Fall gewesen. Die Mannschaft stand dahinter, die Führungspersönlichkeiten standen dahinter. Und das hat er jetzt ausgenutzt und ist jetzt in eine Phase gekommen, wo er Spiele gewinnt, die wichtig sind. Aber er muss auch in den nächsten Wochen Ergebnisse liefern, weil Borussia Dortmund will in die Champions League. Und auf diesen Plätzen sind sie noch nicht.
Ja. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur die Fachkompetenz des neuen Trainers, sondern auch die Art des Auftretens. Also ich mache mir immer einen Spaß draus, auf Trainerbänke und auf den Spielfeld ran zu gucken. Also wenn wir jetzt die Bilder hier sehen, die hier eingeblendet werden, das ist eine ganz andere Stimmung als in der Ära Favre. Da haben alle mehr oder minder bedrückt zugeschaut und da gesessen. Keiner hat sich so richtig getraut, was zu sagen, und es war irgendwie alles lahm von draußen. So, und wenn wir jetzt das Bild sehen, das ist besser ausgedrückt als in 1000 Worten.
Ist das nicht eine Mentalitätsfrage? Ich meine, du bist vielleicht auch der impulsivere Typ, weiß ich jetzt nicht, aber nehme ich mal an, oder?
Ja.
Ne? Ja.
Es gibt ausnahmsweise mal recht.
Ja, siehst du. Ich kenne dich auch schon ein bisschen länger. Ich fand das immer so ein bisschen ungerecht, wenn man das so vielleicht formuliert.
Ich war jetzt im Stadion gegen die Bayern und da war gut, so warst du, glaube ich, auch da. Und da war gut zu sehen, wie ich fand, wie so ein Haaland diese Truppe vorne mitreißt. Hinten, Can und Hummels, die stabilisieren sich echt gut, die führen das Rudel so ein bisschen an. Und dann haben sie halt vorne einen, wo sie mittlerweile wissen, da können wir vielleicht nochmal einen Ball langschlagen, aber das ist einer, der ackert für das ganze Team und der zieht so ein bisschen dieses gesamte junge Gebilde, was es ja ist, mit. Und was ich auch finde, was Dortmund momentan auszeichnet, sie gewinnen die Spiele, die sie vielleicht in der Hinrunde verloren hätten. Bestes Beispiel war dieser Derby-Sieg, wo du dachtest, da haben sie, glaube ich, 1, 2, 3 Spiele vorher erfolgreich gestaltet. Und in der Hinrunde, da hätte man gedacht, jetzt straucheln sie vielleicht wieder. Und dann haben sie den Derby-Sieg nachgelegt. Dann war Friede, Freude, Eierkuchen und das stärkt sie. Aber Friedhelm hat es richtig gesagt. Also da müssen noch ein paar Punkte her, weil sie müssen in die Champions League.
Friedhelm hat ja richtigerweise gesagt, der Wendepunkt so ein bisschen bei Terzic war ja dieses 3-2 in Sevilla. Marcel, ich fand aber auch das Rückspiel jetzt, ne?
Ja,
da haben sie mal dagegen gehalten und nicht, wie du sagst, immer nur versucht, alles spielerisch zu
lösen. Friedhelm hat jetzt die Mannschaft in zwischen den Zeilen gelobt, dass sie hinter dem Trainer stehen. Es wurde ja auch Zeit. Sie haben sich ja Lucien Favres entledigt. Die waren nicht unbeteiligt daran, dass Lucien Favre dort nicht mehr Trainer ist. Lass mal jetzt nicht mehr über Favre und seine Art, aber diese Mannschaft, und zwar gerade die Führungsspieler, haben nicht so schrecklich viel am Ende dafür getan, dass Favre bleibt. Ich finde, die sind in der Bringschuld und das machen sie. Das ist ja das. Wenn du Spiele wie gegen Sevilla, das Rückspiel, und dann plötzlich merkst du, hey, das ist heute ja doch nicht wieder Tralala und Hopsasa. Und da packen sie nicht ein, wie oft genug, auch gegen Spiele, erinnert euch, Spiele gegen Augsburg, also Mannschaften, die einfach nicht mitmachen, dieses Jubel-Trubel-Fußballspiel, sondern sagen, nee, du, wir können das nicht, wir machen das anders, ihr seid doch die Sanchos und Bellinghams, ihr macht das doch alles immer so schön, macht mal. Und da haben sie eingepackt, oft genug. Hast du den Eindruck, nee, offenbar, gestern ja auch, das musst du mal mit Geduld so spielen, ohne dass es dann in Schläfrigkeit ausartet, was sie auch oft genug haben. Immer wo du denkst, jetzt sind sie geduldig,
trotzdem sehr souverän,
Jetzt passiert nichts mehr.
Wie du sagst,
wir müssen es halt richtig einordnen. Du hast das Bayern-Spiel einmal angesprochen, da haben wir alle noch gesagt, zu Recht auch, wo ist da die Mentalität? Die Mentalitätsdebatte werden sie in Dortmund eh nicht mehr los. Wo ist diese Gier, ja, wenn du führst gegen Bayern, dass du's packst? Ja, wo ist die? Das ist wenige Wochen her. Deswegen ist eine Entwicklung da, aber ich glaube auch, man muss es richtig einordnen. Bringschuld, genau das richtige Wort. Sie müssen auch was liefern. Also man darf es jetzt auch gar nicht zu sehr abfeiern. Die Mannschaft muss auch was zeigen unter dem Trainer. Und ich glaube, das war sicherlich für Terzic nicht einfach. Automatisch wurde öffentlich dieser Vergleich zu Flick gezogen, weil Flick einfach aus der Co-Trainerrolle in die Cheftrainerrolle und dann in die absolute Erfolgsspur kam. Und auch wenn es ein ganz anderer Kader, ein ganz anderer Verein ist, es gab diese Vergleiche. Und das war für Dortmund vielleicht sogar ein bisschen unglücklich.
Hochspannend wird die Nummer, wenn der Lauf von Terzic weitergeht. Und Rose, ich bleibe dabei, ich habe das schon vor ein paar Wochen im Fan-Talk auch mal gesagt, ich glaube nicht, dass er bis Saisonende Gladbach-Trainer bleibt. Und dann ist nicht Terzic die Lame Duck, von der ja mal gesprochen wurde vor ein paar Wochen. Ich glaube, dass Marco Rose, das wird ein heikles Ding. Mats Hummels ist ein hochintelligenter Spieler, ist ein Führungsspieler. Und der merkt natürlich auch, wie ist die Strömung auf der Trainerbank. Und ich glaube, wenn so eine Mannschaft jetzt merkt, mit dem Spieler läuft es, und dann kommt ein Spieler, der vielleicht sehr, sehr angeschossen aus Gladbach kommt. Also Trainer. Bin ich gespannt, wie das aufgefangen wird.
Das sehe ich ganz anders. Ich glaube nicht, dass Rose die lähmende Duck wird. Ich glaube, dass gerade weil Terzic so ein super Typ ist, der sich mit dem Verein identifiziert, der die Nähe zu den Spielern hat, dass die sich sehr gut ergänzen werden. Und für Rose wird es ein Neuanfang. Und die gehen eigentlich gestärkt in die neue Saison mit dem Duo. Und eigentlich kann ihnen deshalb nichts Besseres passieren.
Mhm. Harald, beim ersten Unentschieden sehe ich den Schwenk Kamera auf Terzic.
Das glaube ich auch.
Das Thema bist
ja,
du.
Ja, aber das
wenn
ist
er das, wenn sie das jetzt so halten und wenn diese Mannschaft das durchzieht bis zum Ende, da vorne sind sie muss man erst mal gucken, die Frankfurter so. Aber sie sind zumindest wieder in Schlagdistanz, diese Platz 4. Und das ist für Dortmund, auch für das Selbstverständnis und im Übrigen auch für die Qualität dieser Mannschaft, bei aller Liebe. Sie haben ja underperformed. Das hatten sie immer auf safe. Komm, hör auf, die Bayern jagen, was wir immer hier wollten. Ihr müsst die Bayern jagen. Aber Platz 4, den kriegen wir immer. Dann aber doch nicht so doll ausgesehen. Wenn sie das jetzt packen mit ihm und die Dinge sich weiter so entspannt bewegen, das, was mit Rose im Moment passiert, ist nicht gut für ihn.
Marcel, ich stimme dir völlig zu, dass das ein mediales Thema werden wird. Da kommen sie nicht drum rum. Aber ich glaube, dass es so eine innere Festigkeit geben wird, dass man sagt, wir gehen unseren eigenen Weg, so wie sie auch in einer gewissen Art und Weise bis zur Endphase von der Führung her stur den Weg mit Favre gegangen sind. Also ich glaube, auch mit dem Schwung, wenn das jetzt erfolgreich endet in dieser Saison, dass die Dortmunder für die neue Saison sehr solide und stark aufgestellt sind.
Wenn Terzic Vierter wird und einen Titel holt, würdest du dann ins zweite Glied zurückgehen?
Ja, unter gewissen Umständen schon.
Die da wären?
Er hat sich ja ganz klar dazu bekannt, dass er ein Dortmunder Junge ist, dass er schon in der Kurve gestanden und dass er weiterhin in Dortmund arbeiten möchte. Und die Vereinsoberen haben ja auch mit ihm darüber gesprochen, dass Marco Rose kommen wird. Und für ihn als jungen Trainer ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn er, egal wie das ausgeht, dass er einen erfahrenen Trainer an seine Seite bekommt mit Marco Rose, der ein außergewöhnlich guter Trainer ist. Da werden wir vielleicht nachher auch nochmal darauf kommen. Er ist ein außergewöhnlicher guter Trainer, ist von seiner Herangehensweise an die Mannschaft auch sehr, sehr gut. Er hat die Mannschaft immer hinter sich gehabt, egal wo er war, auch jetzt noch. Die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach steht zu 100% hinter Marco Rose. Die Ergebnisse deuten was anderes, möglicherweise. Aber die Mannschaft steht dahinter. Und Marco Rose ist ein toller Trainer und an seiner Seite wird der jetzige Dortmunder Trainer noch viel lernen können.
Aber Terzic ist auch ein guter Trainer, oder?
Wer?
Terzic?
Er ist
und wenn andere Vereine kommen, Friede, was macht
absolut,
er
da? Absolut, absolut. Aber ist ja er ist jetzt halt, wie lange ist er in der Verantwortung? 2 Monate, 3 Monate?
Monate.
Also da musst du natürlich auch erstmal die Beständigkeit in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren zeigen. Und deswegen glaube ich, dass das eine kluge Entscheidung von ihm war, nochmal ins zweite Glied zu gehen und von Marco und seinem Trainerteam noch mehr Input mitzunehmen für die Zukunft. Und dann wird er irgendwann vielleicht auch als Cheftrainer irgendwo arbeiten.
Ich glaube auch, dass die Bindung zum Verein so groß ist, dass er nicht beim erstbesten Angebot und, wie Sie sagen, nach wenigen Monaten teilweise sehr erfolgreiche Arbeit, teilweise da so jetzt den Drang hat, ich will doch ins erste Glied. Und ich glaube, dafür ist er zu klar, dass er eine Entscheidung trifft und da auch hintersteht und in Absprache mit dem Verein. Insofern,
aber er ist ja nicht,
glaube ich, muss man das Thema nicht aufmachen. Junge.
Also ich gehe da schon mal davon aus, dass er alt und erfahren genug ist.
Würde ich auch sagen.
In seinem Alter, dass er denen gesagt hat, Leute, ich gehe zurück als Nummer 2. Mache ich. Aber sollte ein Angebot kommen, werdet ihr mich bitte freundlich, aber werden wir miteinander anständig umgehen, bitte ich doch auch darum. Ich biete das an und ich glaube auch, er wird voll dahinter stehen. Er wird nicht jeden Tag aus dem Fenster nach irgendwelchen Angeboten lauschen, aber wenn irgendwas käme, auch ein Zweitligist, und das, was jetzt passiert, passiert ja nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Jeder weiß doch was. Wir reden doch über ihn und sehen, was sich entwickelt in der Mannschaft. Das ist nicht nur sein Ding, aber nicht zuletzt sein Ding. Insofern, der hat was auf dem Zettel jetzt stehen. Und wenn jemand kommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Dortmunder ihn dann gehen lassen würden.
Aber es wird trotzdem hochbrisant. Ich war Jugendtrainer, bei allem Respekt. Sie haben, das kann man nicht vergleichen, aber Sie kennen das ja auch, wenn man ein Co-Trainer-Team hat, auf das man sich eingespielt hat. Und jetzt kommt Rose dahin. Und ich glaube, Terzic bleibt auch auf Wunsch von Watzke und von Zorc. Das wird eine ganz, ganz verrückte Chemie in dieser Kabine werden. Wenn Entscheidungen getroffen werden, die in letzter Instanz von möglicherweise Rose getroffen werden, vielleicht steht Terzic nicht ganz dafür. Also da bin ich sehr gespannt, wie das passt in der Kabine.
Ja, wobei es gibt ja eine klare Hierarchie. Ne? Es gibt einen Cheftrainer und es gibt einen Assistenztrainer.
Keine Frage.
So, und so muss der Verein das auch der Mannschaft präsentieren, wird er auch. Insofern, glaube ich, geht Rose da jetzt, auch wenn im Moment vieles nicht gegen ihn läuft, Aber ich glaube nicht, dass der jetzt als völlig...
Ergebnistechnisch.
Ich glaube, von seiner Autorität her wird er nicht jetzt einbrechen und daran zerbrechen, dass er mit Gladbach eine Krise erlebt. Der wird ja schon als Chef kommen und auch in der Kabine eine Ansage machen.
Also ihr werdet euch sicherlich freuen. Wir reden noch über Marco Rose nachher, ne? Logischerweise. Ja. Ne? Und auch über Borussia Mönchengladbach. Aber natürlich auch gucken wir in den Tabellenkeller. Köln, da warst du auch schon, ne? Oder?
Ja, das ist aber 20 Jahre her.
Ach so, gut. Da lief es aber besser als jetzt. Ne? Also Horst Held spricht gerade oder hat gesprochen. Wir wollen natürlich hören, was er zur Lage sagt nach der 1-2-Niederlage gegen Union Berlin. Und die Hertha haben wir natürlich auch noch auf dem Schirm. Für die sieht es auch nicht viel besser aus. Bis gleich. Wir sind wieder zurück beim Check 24 Doppelpass und in Sachen Abstiegskampf stellt sich vor allem die Frage, wer die Schalke in die zweite Liga begleiten muss. Und nach den gestrigen Ergebnissen ist zu erwarten, dass sich der Kampf um den Klassenerhalt so dramatisch zuspitzen wird, wie schon lange nicht mehr.
Immer enger wird's im Tabellenkeller. Man rückt zusammen. Natürlich ohne, dass sich das angenehm kuschelig anfühlen würde. Allein die Mainzer genießen die plötzliche Nähe zu den namhaften Konkurrenten. Denn während die immer weiter reinrutschen, fightet sich der FSV Stück für Stück da unten raus. Mit dem 1-0 gegen Freiburg hat die Mannschaft von Trainer Svensson 11 Punkte aus zuletzt 6 Spielen geholt. Mehr als in den 19 Partien davor. Während der Kölner Trainer Gisdol mit seinem Team ein einziges Pünktchen ergattern konnte in den zurückliegenden 5 Bundesliga-Begegnungen. Der einzige Abstiegskandidat, der es noch nicht mit einem Trainerwechsel versucht hat, dümpelt langsam aber doch stetig dem Tabellenende entgegen. Gleiches gilt für Hertha BSC. Die Berliner kämpften zwar tapfer in Dortmund und gerieten erst durch einen Torwart-Blackout auf die Verliererstraße. Aber die aktuelle Bilanz ist furchterregend. Ein Sieg in zuletzt 11 Spielen. Auch Trainer Dardai konnte keine Trendwende herbeiführen in bisher 7 Wochen Amtszeit. Und dass die Mainzer so gut in Form sind, bedeutet auch, Berlin und Köln sind heiße Abstiegskandidaten.
Ja, wir fangen mal an mit der Hertha. Wir haben es eben ja schon gesagt, 0-2 gestern Abend gegen oder bei Borussia Dortmund. Und der Trainer Paul Dardai hat danach versucht, das Ganze zu erklären. Das ist sehr, sehr interessant. Wir hören uns das mal in Ruhe an.
Ich wollte damit wechseln und offensiv und mutig spielen. Wir haben gute Spieler auf die Bank reingepackt und hat das nicht funktioniert komplett. Und da mache ich ein bisschen Sorge, sage ich warum. Wir haben nicht mal eine Ecke rausgeholt, nicht mal einen Standard. Wir haben über ganz andere Dinge geredet. Wenn die Risiko oder die Mut fehlt, ja, das soll nicht sein, weil bei mir, die gegnerische Hälfte, kann man einen Ball vertribbeln, kann man einen Fehler machen. Das ist nicht schlimm, ja. Aber schlimm ist, wenn du in Halbzeit so passiv bist, dann bist du nicht mutig genug. Ja, wegen der offensiven Aktion mache ich ein bisschen Sorge, weil das ist nicht in Ordnung. Wieso die letzte Pass kommt nicht an bei solchen Situationen? Vielleicht haben zu viel die Tabelle geguckt. Ein Fußballer mit Ball muss frei sein. Ja? Defensives Spiel ist ein Disziplin. Ja? Defensives Spiel eine Wille. Offensives Spiel ist ein Könner. Ja? Habe ich Talent dafür? Habe ich nicht. Die Jungs haben sie Talent dafür, aber das sieht man nicht bei dieser Drucksituation. Ja? Und ein guter Spieler unter Druck kann gut spielen. Und das müssen sie auch zeigen, weil nicht nur im Training, sondern auch im Spiel. Und darüber müssen wir reden. Und ich glaube, das ist auch machbar. Es gibt solche Tage, ja, weil die Wille war da. Ich habe keine nervösen Spieler gesehen. Ich habe ein bisschen Blockade gesehen. Und das ist nicht okay, weil der Platz war gut. Es gibt keine Ausrede.
Friedel, nennt man das eine Watschen für die Mannschaft?
Ja, ich meine, Paul ist ja dafür bekannt, dass er sehr offen die Dinge anspricht, die nicht gut sind. Das hat er damals auch schon gemacht, als er bei der Hertha Trainer war. Das macht er jetzt auch wieder. Und die Mannschaft muss sich fragen, warum sie so mutlos gespielt hat. Ich glaube nicht, dass Paul die Mannschaft so aufs Feld geschickt hat. Und der Trainerwechsel hat aus meiner Sicht, aus der Entfernung, zumindest dafür gesorgt, dass die Mannschaft etwas geschlossener aufgetreten ist, als es vorher der Fall gewesen ist. Aber auch hier fehlen die Ergebnisse. Und man hat mit Glück letzte Woche in der 89. Minute durch einen zweifelhaften Foul-Elfmeter das Spiel gegen Augsburg gewonnen. Hätte man das auch nicht gewonnen, hätte man noch 2 Punkte weniger. Also es ist eine gefährliche Situation für Hertha BSC Berlin, ohne Zweifel. Aber sie haben von den Einzelspielern natürlich eine Mannschaft, die den Klassenerhalt einfach schaffen muss.
Bei Hertha ist ja immer dieser Satz im Raum, diese Mannschaft ist nicht für den Abstiegskampf zusammengestellt. Das stimmt natürlich. Und man muss sich auch wirklich nochmal vor Augen führen, wie dramatisch das ist, dass wir über Hertha als Abstiegskandidaten sprechen. Ja? Lars Windhorst steckt Unmengen an Geld rein. Schmidt hat eine Menge vor, Carsten Schmidt. Und das ist einfach Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, was das für dieses Projekt bedeuten würde, wenn die absteigen. Ja, also das hat dramatische Züge.
Das ist ja genau der Fall, wenn man sagt, die Mannschaft ist nicht für den Abstiegskampf zusammengestellt. Umgekehrt heißt das ja, wir sind akut abstiegsgefährdet. Und es ist so, dass der Dada-Effekt bisher von den Punkten total ausgeblieben ist. Wenn Bobic wirklich nach Berlin gehen sollte, ist ja schon vorprogrammiert, dass Dardai nicht mehr lange Trainer bleiben wird. Also das ist eine ganz prekäre Situation und ich stimme dieser These am Anfang zu. Ich glaube, dass in der Tat Köln und Hertha ganz heiße Abstiegskandidaten sind. Und da wird es wieder mal die Diskussion um die Entwicklung von Traditionsmannschaften geben.
Aber jetzt gewinnen die gegen Augsburg, genauso wie du es beschrieben hast. Und dann setzt sich der neue starke Mann, Carsten Schmidt, hin und schwadroniert in einem Interview von der größten Aufholjagd im deutschen Fußball. Ja. Moment, nein. International, also weltweit, sowas hat es noch nie gegeben. Und dann stellen die sich gestern die erste Halbzeit hinten rein. Also ich widerspreche dir ein bisschen. War mit einer Fünferkette hinten, und der Viererkette davor. Also das erzähl mir nicht, dass das mutig war. Und wenn das schief geht, stand 0-0 bei Halbzeit. Und wenn du dann selber das Gefühl hast, du pass auf, wir müssen, wenn wir uns da hinten reinstellen, werden die uns mit ihren Haaland und Bellingham Getue, werden die uns, dazu sind die individuell zu gut, das wird nichts bringen. Und genauso kam es, aber sie haben sich überhaupt nicht rausbewegt da hinten. Also wenn er jetzt sagt, nur die Mannschaft hat sich nicht getraut, ich fand die ganze Einstellung und Aufstellung, nach 10 Minuten dachte ich, na, wenn das gut geht.
So spielt er aber gerne auch, muss man auch dazu sagen.
Ja, dafür butterst du, winterst diese Millionen rein und dann schwafelst du mir von der größten Aufholjagd. Seid ihr denn alle, ich weiß nicht, also...
Aber ich finde, einen Punkt darf man auch nicht außer Acht lassen, wenn man jetzt die ganzen Vereine mal vergleicht. Schalke hat im Grunde genommen keinen Neuzugang gezündet. Friedhelm hat das ja eben auch in der Pause richtig gesagt. Dann hast du Hertha, wo im Grunde genommen kein Neuzugang gezündet hat. Dann hast du Köln. Meier sitzt eigentlich nur auf der Bank, zündet auch nicht. Und dann hast du Mainz. Mainz hat zwei, ich sag's nochmal, Friedhelm hat das eben richtigerweise gesagt. Du hast Da Costa geholt.
Hast du gut aufgepasst.
Ich höre zu, Thomas.
Und dann hast du Kurve in der Pause zu und dann übernimmt er das.
Nein, aber du hast um jetzt von allen Vereinen zu sprechen. Bleib bei der Hertha, bitte.
Und Mainz hat Glatzel geholt. Ein Stürmer, den du immer mal bringen kannst. Der kam gestern auch rein, der wirft sich sofort rein. Ist ein hochinteressanter Stürmer, der den Bayern auch schon ein paar Buden eingeschenkt hat im Pokal. Mainz hat eine gute Mentalität. Und ich glaube, dass Hertha sich am Ende möglicherweise auf dem Relegationsplatz wiederfinden wird. Mainz, ich glaube, die ziehen durch. Köln schafft es vielleicht noch, aber Hertha, weil da rechnet niemand mit. Also Transferpolitik ist echt ein Thema, wo sich viele hinterfragen müssen.
Und so ein Interview ist genau das, was so eine Mannschaft nicht brauchen kann. Ja. Also den musst
Warum machen Sie sich Sorge,
wenn du dir das Spiel, ich habe von Mainz an mir so eine Viertelstunde angeguckt, also das ist jetzt nicht wirklich, wo du sagst, genau auf dieses Art Fußball habe ich gewartet. Aber die machen ihren Job, die machen das, was sie können, verlangen nichts von sich mehr und erzählen auch niemandem, dass sie eigentlich für Höheres geboren sind. In Mainz noch nicht mal Big Village, sondern einfach, lass es uns machen, wenn wir in der ersten Liga bleiben, ist doch toll für uns. Das kriegen die hin. In Köln glaube ich auch eher noch, dass da so das Bewusstsein, das ist eine schwierige Saison, sagt der Held immer. Wir wussten von Anfang an, das wird nicht leicht. Das kann auch schief gehen. Aber die einzigen, bei denen ich so im Moment das Gefühl habe, sag mal, die größte Aufholjagd in der Geschichte des internationalen Fußballs und holst du einen Punkt aus 5 Spielen.
Wie erklärst du es dem Investor, wenn du dich viel defensiver äußerst? Ja? Der ist völlig richtig, so ein Interview kann die Mannschaft nicht gebrauchen. Wenn
er ist, dann sieht er das selber und sagt, sag mal, kann mir irgendjemand mal erzählen?
Ich schätze, dass er ein paar Fragen stellt. Ja.
Ich wollte noch mal was zu Mainz sagen. Was mir imponiert, ist, dass da nicht viel erzählt wird, sondern dass ganz konsequent und hart gearbeitet wird. Und wir haben es ja schon von den Neuzugängen der Costa und Chor gehabt. Das waren zwei Volltreffer. Aber wir müssen natürlich auch den Trainer noch erwähnen, der es offenbar geschafft hat, sowohl taktisch als auch von der Einstellung alles auf den Kopf zu stellen und dass man den Eindruck hat, die sind entschlossen, die reden nicht viel, aber die spielen 90 Minuten volle Power, haben unter anderem Leipzig geschlagen. Also ich glaube, dass Mainz von den 5 Kandidaten, die da hinten sind, die erste Mannschaft sind, die aus dem Abstiegskeller rauskommt.
Pal Dardai hat aber Hertha auch auf Jahrstein gesetzt, Friedhelm, und dann passiert ihm gestern das hier. Ich meine, da kannst du, was kann man dazu sagen?
Ja, was kann man
bei uns sagen? In der Redaktion hat Haben ein paar Leute gesagt, der Ball hätte geflattert, sage ich.
Das war ja nicht nur dieses. Er hat ein paar Bälle richtig gut gehalten.
Genau.
Aber die entscheidenden Bälle, der Schuss von Brandt, ja, das weiß er aber. Den muss er natürlich halten. Ich weiß nicht, ob er den fangen wollte oder ob er ihn wegklatschen wollte. Keine Ahnung.
Ich glaub,
aber vielleicht sehen wir auch das zweite Tor gleich nochmal. Das schien mir auch nicht so unhaltbar. Ja, aus spitzem Winkel durch die Beine. Ja.
Ich glaube, er wollte ihn fangen, oder?
Niklas Stark hat ja gesagt, es war eine Windböe. Jahrstein hätte das wohl gesagt.
Wo ist die
aber denn? Ich konnte es auch nicht erkennen. Ich habe gedacht, der Ball flattert, aber er flattert eigentlich auch nicht.
Ja, vielleicht ein bisschen.
Ja.
Aber das war für mich nicht entscheidend. Er hat die Situation wahrscheinlich unterschätzt. Er hat gesagt, er kann den Ball festhalten oder was weiß ich. Und dann liegst du 1-0 zurück und dann hast du so ja, bei dem
vielleicht den Gedanken gestern schon gleich wieder abgeworfen. Das gibt es ja auch manchmal, dass man schon
die,
denkt,
die,
man hat
ihn. Die vier anderen, die da 100 Meter mitgelaufen waren, die hätten dem Brandt was erzählt. Du. Ja, da machst du einen Vogel aus 30 Metern.
So, Friedhelm, jetzt kommt noch das in der Nachspielzeit das Tor.
Ja, der hat sich in einem Spiel aber zwei Dinge abgeholt. Ja. Die kriegt er in den nächsten 5 Jahren, glaube ich, nicht
mehr. Guck mal, jetzt spielt er den Ball rüber. Mokoko kommt in den Ball, spielt ihn.
Ja, natürlich da ein bisschen Glück, ne?
Hier. Ja, aber es ist auch stark gemacht von Mokoko.
Ja, ich will es doch gar nicht schmälern.
Der geht durch die Beine. Jetzt.
Eigentlich darf er aus dem Winkel nicht reingehen.
Ne? Nein, der darf nicht reingehen. Also. Ja, der muss sich mit dem Fuß, da wie ein Handballtorwart. Ja, Andreas Wolf hätte ihn wahrscheinlich gehalten. Der hat gestern so viele gute Bälle gehalten bei der Nationalmannschaft im Handball. Ja, wenn er da mit dem Fuß hingeht, dann hält er den. Der darf nicht rein. Ganz klar.
Schauen wir mal auf die nächsten Spiele der Hertha. Dann bin ich gespannt auf deine Meinung.
Ja.
Ist auch nicht so
einfach, ist anders.
Sagt nicht, es gibt. Naja, ich weiß schon, was du sagst.
Ja, okay. Einfach ist anders, wobei Köln hat Dortmund und Wolfsburg. Das ist auch mal ein ganz brutales Programm. Insofern, Restprogramm hin oder her, bei Hertha ist es wirklich die große Frage, kann diese Mannschaft das überhaupt annehmen? Ja. Wie Paul halte ich für den richtigen Trainer. Also ich würde es sehr bedauern, wenn Bobic, sollte er kommen, da irgendwie reagieren würde, weil ich glaube, Paul ist Hertha BSC pur. Insofern glaube ich daran, dass Hertha es schaffen wird mit ihm, weil er der richtige Trainer ist. Aber es wird sich nicht nur an seiner Trainerleistung entscheiden, sondern vor allem an der Mentalität dieser Mannschaft. Und da muss man.
Kannst du dir vorstellen, dass Freddy Bobic auch kommt, wenn sie absteigen?
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Weil, darüber sprachen wir eben, der Investor hat halt ein paar Pläne, ja. Und der Abstieg wäre der größt anzunehmende Unfall. Aber ich glaube, das Projekt würde weitergehen. Und
ja, die Bobic, Pläne haben wir ja gerade von Marcel gehört. Also da hat er nicht nur der Investor Pläne.
Gut, Bobic ist teuer, ne? Also man hört von 5 Millionen Ablöse, man hört von 3,2 Millionen Gehalt. Das wäre der bestverdienste Manager der Bundesliga. Aber er kann ja auch was, hat er ja in Frankfurt gezeigt. Also ich würde das von Herthas Sichtweise her für den richtigen Transfer halten.
Ja.
Absolut. Freddy Bobic, glaube ich, weiß auch schon, was er macht im Sommer. Ich glaube, er versucht das jetzt noch auf den letzten Metern durchzuboxen. Und so vehement wie Frankfurt um ihn kämpft oder was da jetzt auch für Aussagen medial kamen, das zeigt ja, dass dieser Verlust reinhauen wird. Also ich glaube, Frankfurt wird sich nächste Saison echt umgucken. Es wird schwer sein, ihn zu ersetzen und ich schätze ihn sehr.
Also, sorry, aber Frankfurt kämpft nicht mehr um ihn. Frankfurt kämpft um die Ablösesumme.
Um genau, ja gut, aber.
Denn die Entscheidung ist gefallen. Und es ist so ein bisschen ja fast tragisch für den Freddy, der ja hervorragende Arbeit geleistet hat, ein super Image hat, was da in den letzten Wochen passiert ist, war ja nun doch gerade in der Aufsichtsratssitzung in dieser Woche sehr deutlich herausgearbeitet worden ist, dass Freddy nie bei seiner Vertragsunterzeichnung das Ehrenwort hatte, dass er mal gehen kann. Und auch diese Version, dass er vor der Saison gesagt hat, er will eigentlich aufhören und macht nur gegen Corona, weil der ist ja auch völlig zerschlagen worden. Und also eine so klare Pressemitteilung sagt eigentlich du hast jetzt hier anzutanzen und Geld zu bringen, ob das von Hertha kommt oder von Leipzig oder von wem auch immer, ist egal. Also wenn jetzt das Stichwort Frankfurt fällt, das ist schon für Freddy eine ganz traurige Entwicklung, dass er sich da so irgendwie daneben ins Fettnäpfchen gesetzt hat und seine tolle Arbeit und sein hervorragendes Image jetzt erstmal stark angekratzt ist. Umso energischer wird er dann, wenn es Berlin wird, gehen und auch in der zweiten Liga sicherlich wieder gut arbeiten.
Ja, wir sind gespannt, wie das ausgeht natürlich. Machen jetzt aber erstmal mit dem 1. FC Köln weiter nach nur einem Spot. So, 1. FC Köln, wir gehen direkt dorthin. Patrick Berger, unser Mann vor Ort. Patrick, hallo, schönen guten Morgen.
Hallo in die Runde.
Horst Held hat gesprochen. Was hat er gesagt?
Horst Held hat gesprochen, das ist richtig. Vor 10 Minuten hat er sich den Medien, den Reportern hier in Köln gestellt. Und er hat, muss man schon klar sagen, eine Jobgarantie ausgelassen an Markus Gisdol. Er hat gesagt, dass man jetzt Woche für Woche, Spiel für Spiel guckt und die Situation immer wieder neu bewertet, auch kritisch hinterfragt. Was er aber gesagt hat, ist, dass er am Wochenende im Spiel gegen den BVB auf jeden Fall auf der Bank sitzen wird, aber eben das Bekenntnis ja bis zum Saisonende ausgelassen.
Wie hast du ihn erlebt?
Ja, relativ aufgeräumt. Horst Held ist ja durchaus ein erfahrener Mann, kann die Situation sehr gut einschätzen. Aber trotzdem hier in diesem ganzen Umfeld in Köln, in der Stadt, auch bei den Fans, die Situation, die nagt schon. Das ist ja jetzt das 1:2 gegen Union, das 5. sieglose Spiel nach dem Derby. Da hat man hier die Spieler ja noch teilweise mit Pyro auch freudig dann eben ja empfangen, weggeschickt nach Gladbach. Seitdem hat man hier gar nichts mehr geholt und es ist durchaus so, dass die Mannschaft gestern auch an der Alten Försterei sehr, sehr mutlos aufgetreten ist, ideenlos, ohne offensiv vor allen Dingen auch Akzente zu setzen im Spiel nach vorne. Markus Gisdol hat da auch taktisch so ein bisschen mit der Aufstellung daneben gelegen, hat gleich 5 zentrale Mittelfeldspieler gebracht und ohne richtigen Stürmer spielen lassen. Das ist ja sowieso so die größte Kritik oder das größte Problem beim FC eigentlich in dieser Saison, dass man de facto ohne richtigen Stürmer spielt. Und da wäre es ein bisschen unfair, wenn man das Ganze tatsächlich nur an Markus Gisdol auslässt. Man musste auch die Kaderplaner so ein bisschen kritisch begutachten, durchaus auch Horst Held. Man darf nämlich nicht vergessen, da hat man schon ein paar echte Topstürmer nicht vom Hof gejagt, aber die wurden eben abgeworben, abgegeben mit Marc Uth, mit Terodde, der in der zweiten Liga alles kaputt schießt, mit John Cordoba, der jetzt bei Hertha spielt. Also da sind schon Topspieler gegangen und eben nicht wirklich adäquat was nachbesetzt worden und deswegen ist man vorne eben total harmlos. Oh ja, und auch die Spieler, das muss man klar sagen, haben nach dem Spiel gestern ein richtiges Bekenntnis zum Trainer ausgelassen. Der Kapitän Jonas Hector wurde ja gefragt, ist er noch der Richtige, erreicht er euch? Und da hat er gesagt, ich bin jetzt nicht hier oder ich bin der Falsche, um über den Trainer zu sprechen. Also wenn er da voll hinter ihm steht, dann hätte er, glaube ich, was anderes gesagt.
Hätte er das? Was glaubst du, Julian?
Das weiß ich nicht. Ich kenne Jonas Hector nicht, kann das auch nicht einschätzen. Das ist auf jeden Fall eine ganz schwierige Situation, für die Markus eigentlich nicht der Schuldige ist. Es wird immer darüber gesprochen, dass sie zu mutlos spielen und zu wenig Offensivpower haben. Ja, aber dafür brauche ich ja auch die Leute.
Die Qualität reicht einfach.
Die Qualität vorne reicht einfach nicht. Ja, sie haben Uth abgegeben, er hat das ja gerade richtig gesagt, sie haben Cordoba abgegeben. Ja, und das sind Offensivspieler gewesen, die sie nicht ersetzen konnten. Sie haben Andersen geholt aus Berlin, von Union Berlin, der ist seit Monaten verletzt. Sie haben jetzt in der Winterpause Dennis geholt, der aber auch völlig ohne Spielpraxis war in Belgien. Ja, der muss ja auch erstmal wieder in einen gewissen Rhythmus kommen und dann zeigen, dass er in der Bundesliga Bestand haben kann oder bestehen kann. Ja, das sind alles Dinge, die sehr schwierig sind für den Trainer, das eben auch umzusetzen. Ja, und alle anderen Spieler sind jetzt nicht gerade die torgefährlichsten Spieler. Ja, man hat, was ich persönlich nicht verstehen kann, dass man Simon Terodde abgegeben hat. Ja, das ist ein Spieler, der garantiert dir auch in der ersten Liga 6 bis 8 bis 9 Tore. Ja, und das sind dann eben manchmal entscheidende Punkte. Ja, den hat man ohne Not abgegeben. Das ist das, was ich nicht verstehe. Ob man den abgeben musste oder ob er weg wollte oder ob man ihn weggeschickt hat, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn man 3 torgefährliche Spieler abgibt
und dann nur einen holt und der monatelang verletzt ist und dahinter wenig Alternativen hat, ja, was willst du denn da als Trainer machen?
Man hat ja sogar Modest abgegeben. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, wobei Modest, weiß ich nicht, ob der noch konkurrenzfähig war.
Genau,
das muss man, auch ganz klar sagen, das sage ich ganz offen. Der hat nicht mehr den körperlichen Zustand gehabt. Immer aus meiner Sicht, ich bin nicht nah dabei, aber ich glaube, dass ich das eine oder andere auch einschätzen kann, Körpersprache und so weiter, was auf dem Platz passiert. Und da hat er nicht den Eindruck gemacht, dass er dem 1. FC Köln noch helfen kann.
Und jetzt hast du sogar gestern die Diskussion gehabt, haben wir zu kleine Spieler, wir haben keine Kopfballspieler, die Mannschaft ist im Schnitt zu klein. Also wenn du da so eine Diskussion im Abstiegskampf hast, das sagt ja viel aus, ja?
Ja. Also aber nicht nur Hector gestern, ne? Übrigens, der sehr reserviert gesprochen hat. Also war ja Tschichos und so weiter auch dabei, die schon sehr, sehr, sehr deprimiert klangen. Und das sind immer so die ersten Anzeichen, wo du eigentlich merkst, dass da momentan sicherlich auch ein Keil besteht zwischen Mannschaft
und Spieler. Wobei auf die Trainerfrage kannst du dich auch nur verbrennen. Also da muss Hector, sage ich mal, ausweichend antworten.
Aber wie gesagt, es waren auch andere Spieler. Also das
war nicht nur Hector. Immer wenn er auf der Kippe stand, hat das nächste Spiel dann gewonnen, ja. oder hat dann wieder die Punkte geholt.
Jetzt würde ich sagen, haben sie gerade die schwächste Phase.
Spiel gegen Dortmund,
genau.
Jetzt die kommen jetzt wieder.
Ja, richtig.
Moment. Aber Geschichten wiederholen sich nicht immer wieder. Ne?
Muss er dafür Zahlen nehmen? Ne?
Umgekehrt. Wenn er sagt, die Geschichte wiederholt sich immer.
Aber das ist clever gemacht. Geht ja nicht nur um den Trainer in Köln, sondern auch hier um die Verantwortlichen. Also das heißt, Alexander Werle will nach Stuttgart. Horst Held hat mit Schalke kokettiert. Was ist da dran?
Ja, ist richtig. Ist tatsächlich zusätzliche Unruhe, die dadurch reinkommt. Die beiden Geschäftsführer stehen zumindest in Gesprächen bei anderen Vereinen. Dass es die gibt, das können wir bestätigen. Auf Schalke ist es allerdings so, man hat Kontakt, das wissen wir, aufgenommen zu Horst Held. Das ist aber allerdings eher so ein Plan B, vielleicht Plan C. Also ich glaube, aus dieser Geschichte wird nichts. Horst Held hat ja ein klares Dementi zu dieser Geschichte dann auch eben ausgelassen, hat gesagt, er will das Ganze unkommentiert lassen und von seiner Person so ein bisschen ablenken. Bei Alexander Werle, dem Finanzchef, ist es tatsächlich auch so, dass er ja zumindest so ein bisschen hinschielt nach Stuttgart. Also diese Unruhe, die kommt natürlich zusätzlich auch nochmal zur sportlichen Situation dazu.
Patrick, danke schön erstmal. Ich muss dich jetzt weiterschicken. Du bist unser rasender Reporter heute, ne? Mach dich auf den Weg nach Gladbach, dann hören wir uns gleich nochmal, was da los ist, ja?
Gibt Kilometergeld.
Habe ich mir gedacht, dass du das abrechnen wirst. Kein Problem. Also bis gleich.
So weit ist das ja jetzt nicht von Köln.
Na, wie lange ist das?
So weit ist das nicht.
Ja, okay. Dann schauen wir nochmal auf die auf das Restprogramm ist es ja noch nicht, ne? Wir haben ja noch 9 Spiele insgesamt. Die nächsten 5.
Das sieht gut aus.
Ihr sagt alle Puh, ja, Marcel?
Kann man nicht so viele Punkte hochrechnen.
Wird eng, ne?
Wenn da nicht irgendwas sich plötzlich verändert. Das ist ja strukturell. Es ist ja nicht so, dass da wir spielen uns wenigstens Chancen raus. Und daran glaube ich und dann all diese Dinge. Nein, wir spielen uns keine Chancen raus. Und wenn du dir keine Chancen rausspielst, dann ist wurscht, wer da jetzt da drin steht. Dann möchtest du sagen, die sind aber stark. Sag mir einen Schwachen, gegen den der FC blind 3 Punkte einkalkulieren kann. Ja, du bist da unten jetzt drin. Und eine Mannschaftsspieler nach dem Trainer zu fragen, also den Spieler zeigst du mir, der dann nicht als Erster sagt, du, an mir liegt's nicht. Aber zum Trainer sage ich mal nichts. So, das ist der nächste Impuls, der so reflexartig wird das kommen. Und dann werden sie natürlich überlegen müssen. Alles, Gisdol war aber auch bei der Kaderplanung mit dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Spieler gekommen und gegangen sind und er wusste davon nichts. Also kann ich ihm auch nicht helfen. Wenn es irgendwann nicht läuft, werden sie zu dem Mittel greifen müssen.
Da du ja so erfahren bist, ne, was denkst du über die Aussage, wenn Horst Held sagt, nächste Woche ist er noch auf der Bank?
Das ist das Vernünftigste, was er sagen kann. Weil wenn er sagt, wir ziehen das durch, macht das so wie Max Eberl und dann muss das aber auch gut gehen. Wenn es aber nicht gut geht, wirst du nach einer Woche gefragt werden, sag mal, du weißt aber schon, dass es um den 1. FC Köln geht und nicht um irgendwelche Treuebekenntnisse. Ein Trainer ist doch ein Angestellter, um einen Erfolg zu erzielen. Erfolg wäre für Köln drin zu bleiben.
Aber
wenn das nicht funktioniert, wird man was anderes tun. Da kann doch nichts anderes sein.
Nur ein Satz zu deiner Frage. Das ist ein höchstes Alarmzeichen, was da momentan
aus Köln gesendet wird. Und da der Verein ja bekannt ist, dass im Zweifelsfall immer irgendeine Turbulenz ausbricht, kann man sehr gespannt sein, was die Konsequenz aus diesem Satz ist, den wir eben gehört haben. Er lässt nichts Gutes erahnen.
Aber ganz ehrlich, das geht mir ein bisschen unter. Wir schießen gerade Gisdol an, aber wir haben ja gerade bestätigt bekommen, dass Horst Held Gespräche mit Schalke geführt hat in dieser Phase. Also das ist ja völlig absurd und das ist etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und da muss ich, glaube ich, eher Horst Held hinterfragen, ob er das so richtig macht in der Phase, weil ich glaube, da könnte man auch durchaus mal sagen, pass auf, ich nehme den Anruf jetzt mal nicht an, konzentriere mich jetzt auf Köln, weil ich glaube, da hat er genug zu tun. Muss ich ehrlich sagen, bin ich fassungslos drüber, dass man das in der jetzigen Phase überhaupt gemacht hat.
Der Einwand ist ja berechtigt. Aber der Mechanismus ist halt nun immer mal so, dass es zuerst den Trainer trifft. Es hat nur ganz wenige Fälle gegeben, wie in Berlin zum Beispiel, wo es dann auch den Manager getroffen hat.
Und Frage, aber trotzdem
muss Held nicht mit Schalke jetzt telefonieren. Von daher steht erstmal Gisdol in der Front und Horst Held muss sich genauso fragen lassen, welchen Anteil er hat. Klar. Aber ihn trifft zunächst nicht.
Gehe ich mal zu Laura. Übernimm du mal bitte.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Dann wollen wir uns noch etwas genauer anschauen, wo die Probleme beim 1. FC Köln genau liegen. Schauen uns das 1:2 aus Kölner Sicht an. Und da sieht man eben, gerade in der Abwehr ist überhaupt gar keine Zuordnung da. 6 gegen 4, das sehen wir auch gleich nochmal ein bisschen eingekreist. Dann kann man es ein bisschen besser erkennen. Und Trimmel, der Torschütze, dann komplett frei. Also der nächste Gegenspieler war, glaube ich, 2-3 Meter entfernt. Also der hatte gar keine Probleme. Hier sehen wir es auch, 6 gegen 4. Also kann eigentlich so nicht sein, dass dann eben so ein Kuddelmuddel da im Strafraum herrscht und irgendwie alle auf einem Punkt sind, aber eben nicht beim Gegenspieler. Also das ist ein großes Problem momentan bei den Kölnern.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Friedhelm, wir schauen noch mal auf diese Szene. Und dann sagst du noch mal auch, was alles schiefläuft beim 1. FC Köln.
Ja, das ist ja gerade schon angesprochen worden. Erstmal lässt sich Wolf hier, ist Wolf kein richtiger Defensivspieler, zu leicht ausspielen. Und dann läuft ein Kölner Spieler auf die Linie zurück, anstatt sich zu Trimmel zu orientieren. Ja, der dann völlig frei steht und aus 8, 9, 10 Meter den Ball in. Da sieht man, dass einer auf die Linie läuft. Jetzt läuft er wieder weg, aber jetzt ist er zu weit weg von Trimmel. Und er hätte sich auf Trimmel konzentrieren müssen, weil die Flanke nach innen kam und nicht Richtung Tor. Dann fällt dieses Tor nicht.
Hier sehen wir es nochmal.
Ja, du siehst, läuft er vor, jetzt läuft er auch langsam und behäbig nach vorne. Er darf gar nicht zurücklaufen auf die Linie, sondern muss sich um Trimmel kümmern. Denn dann kann er den verlängerten Ball nicht im Tor der Kölner unterbringen. Ganz klar.
Mhm. Wird bis zum Ende eng für den 1. FC Köln?
Ja, ne? Definitiv.
Braucht man kein großer Profi zu sein wahrscheinlich.
Nee, braucht man nicht. Das geht wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag. Könnte ich mir vorstellen, dass das unten sehr, sehr spannend wird. Köln muss zittern, ja.
Das letzte Spiel können sie aber gewinnen, das ist gegen Schalke.
Gut, das ist, wo wir darüber gesprochen haben, gegen wen ist es einfach, wo kann man den Sieg einplanen? Ist es vielleicht ohne himmlisch zu sein?
Das ist eine sehr gute Überleitung, denn wir sprechen gleich natürlich so über Schalke und natürlich auch über den Nachfolger von Joachim Löw. Ralf Rangnick ist ja bei beiden Seiten im Gespräch, sowohl auf Schalke als auch beim DFB. Ja. Er ist frei, hat er gesagt. Also von daher, das werden wir gleich diskutieren. Jetzt können Sie erstmal 2 E-Bikes und 1.000 Euro gewinnen. Bis gleich. Wir sind wieder zurück beim Check24 Doppelpass. Eine Frage habe ich natürlich noch an Friedhelm Funkel zum 1. FC Köln. Wenn Markus Gisdol doch irgendwann gehen muss, übernimmst du dann?
Ja, das sind die typischen Moderatorenfragen. Ja, die man.
Jetzt kommt die typische Antwort und weißt schon aus. Das merke ich jetzt schon.
Das Thema stellt sich für mich nicht. Und alles andere ist hypothetisch.
Hast du ein Angebot von Köln?
Nein.
Hattest du eins?
Nein.
Das kam. Weißt du was? Wir machen erstmal weiter mit Schalke.
Ja.
Da bist du übrigens auch im Gespräch.
Da habe ich abgesagt.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Böses Wünsche. Ja,
also falls Sie das nicht mitgekriegt haben, da hat er abgesagt bei Schalke. Das wollte er sich dann anscheinend nicht antun, Herr Funkel. Haben Sie das zum Glück nicht erlebt, dieses 0-5 gestern gegen Wolfsburg. Und wir wollen uns eine Szene anschauen, die irgendwie ja das ganze Chaos wieder spiegelt, was da momentan auf Schalke herrscht. Im Mittelpunkt ein Neuzugang, Skodran Mustafi. Er ist ja gekommen, um eigentlich Schalke zu retten. Hier spielt er aber schön den Pass auf den Gegenspieler und haut das Ding dann selber noch im Kopf rein. Also ich glaube, mehr Unglück, Pech oder was auch immer kann es eigentlich nicht geben. Also es tut mir fast leid, dass ich darüber lachen muss. Aber es ist ja also Wahnsinn, was da auf Schalke momentan passiert. Also zweite Liga, sie müssen planen. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, ja, wie das alles noch weitergeht bis Ende der Saison. Vielleicht überredet man ja noch Friedhelm Funkel. Er hat schon blau an, das sei schon mal dazu gesagt.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Laura, es ist eher hellblau und mint, wenn ich das so sagen darf. Ja,
Königsblau ist es nicht.
Königsblau ist es in dem Fall.
Aber das Königsblau ist nicht mehr so strahlend. Von daher ist das dann ein bisschen
blass geworden. Ach so, du meinst es verwaschen oder was sozusagen? Ja, du hast ja das blaue Hemd an. Was ist euch aufgefallen bei dem Eigentor, außer dass es natürlich...
es sieht natürlich nach Slapstick aus, aber vielleicht, ich will ihn jetzt auch nicht zu sehr in Schutz nehmen, aber wenn man selber Fußball spielt, weiß man, dieser Reflex, dass du mit dem Kopf hingehst, der kommt halt, das ist ein Impuls. Und er bereitet die Szene halt selber vorher schon mit einer schwachen Abwehr vor, das muss man sagen. Und es ist ja nicht nur das Spiel bei Mustafi, was nicht ganz diplomatisch gesagt,
wenn ich das nicht gut war. Zitiere den großen Fußballweisen Hermann Gerland. Immer wieder gern. Immer Glück ist Können. Immer Pech ist, dann bist du einfach nur
nicht gut genug.
Das ist aber jetzt schon Phrasenschwein.
Also, nee, das ist eine
Hermann
der
Gerland
schönsten.
Weisheit.
Das ist Zitat, aber uns keine weißt Frage. Du doch an der Stelle. Nee, mir ist nur aufgefallen, klar, das ist ein blödes Eigentor. Ist keiner zu ihm hingegangen. Ist das auch aufgefallen?
Ja.
Geht man da nicht mal hin und tröstet ihn oder sagt mal, ist nicht so schlimm oder es geht weiter? Oder
einer, ich
sind
meine,
die alle ein, so durch?
Dass einer, ich glaube, der Bäcker, Jungen, der musste sich auch gestern in Interviews hinstellen. Ja. Da habe ich abgeschaltet. Da habe ich gesagt, pass auf, wenn wir so weit sind, dass so ein Jungspund, wirklich dem du alles an Angst und sowas noch abkaufen kannst und Druck, der muss sich hinterher hinstellen. Wo sind die Kolasinac und Mustafis, die großen Weltmeister? Hör mir auf, du. Also.
Ich finde bei Schalke halt so interessant und die Debatte wird ja jetzt schon die ganze Saison geführt, ab welchem Zeitpunkt sich die Mannschaft, die Spieler hinterfragen müssen. Das ist jetzt der fünfte Trainer, der es nicht schafft, eine Initialzündung hinzubekommen. Ich hatte auch mit Patrick mal gesprochen und auch mit ein, zwei Leuten bei Schalke. Gramotzes ist sehr positiv, macht das gut. Klar, was soll man jetzt sagen, er ist ein, zwei Wochen da, aber diese Mannschaft schafft es ja nicht, sich auf dem Platz zu festigen, zu stabilisieren. Und da muss man sich natürlich schon fragen, warum fällt das Ding so in sich zusammen? Vermutlich liegt es einfach daran, dass diese Mannschaft momentan nicht wettbewerbsfähig ist. Sie hat keinen Bundesliga. Aber
das ist keine Mannschaft.
Aber woran liegt das,
Friedhelm? Du hast gerade den Trainer angesprochen. Ne? Hat er wirklich aber die richtige Wahrnehmung? Lass uns mal rein, was er nach dem Spiel zur Analyse
gehört. Furchtbar.
Oder seine Analyse.
Von der Tribüne ist es immer sehr einfach und dann kann man auch Sachen sehen und analysieren und da kommt es einem auch vor, dass die Jungs vielleicht da einen Meter zu wenig machen oder da ein wenig zu Meter machen. Also für mich hat das nicht den Anschein gemacht. Wir haben einfach heute zu viele Fehler gemacht, die von einem Gegner, von einem sehr guten Gegner bestraft werden. Und ich bleibe trotzdem dabei, dass die Jungs heute gewollt haben. Das hat man gesehen. Man hat natürlich auch gesehen, dass wir noch nicht in der Lage sind, auch in dieser Intensität, auch über eine volle Spieldistanz, dann auch die Kompaktheit zu halten oder auch weiter den Gegner weit vom Tor wegzuhalten. Und das ist das, was ich eigentlich heute so ein bisschen auch gesehen habe. Aber die Einstellung war auf jeden Fall da bei den Spielern.
Also was soll denn der Trainer da jetzt sagen?
Natürlich aber zumindest nicht diesen Unsinn.
Marcel, das ist absolute Schablone. Er redet denselben Unsinn, wie der bemitleidenswerte Christian Groß geredet hat. Ja. Und er soll aber derjenige sein, der die Mannschaft jetzt dann über die zweite Liga, oder habe ich das falsch verstanden,
das ist ja das,
führen soll. Beim nächsten Interview höre ich nicht mehr hin. Also das ist doch auch unglaubwürdig in die Mannschaft rein. Also die selber wissen doch zumindest.
Marcel, was sollst du denn bei so einer Truppe noch als Trainer eigentlich sagen und als Input geben? Ich meine das mehr, was soll er denn nach vorne gerichtet sagen? Er flüchtet sich in Plattitüden, sage ich jetzt mal.
Und
das
redet
ist eine Schweinetruppe, Unfug. Schalke, Entschuldigung. Die Mannschaft, und was, die muss ich nicht erst seit vorgestern, sondern schon seit 3 oder 6 Monaten hinterfragen. Wenn du von 41 Spielen eins gewinnst, kannst du doch nicht immer alles
am Trainer auslassen. Aber da kannst du dich doch nicht davor stellen. Ja. Also, du kannst dich doch nicht so mit so einem Interview davor stellen. Für das, was die da abliefern. Ja, die holen sich in Stuttgart 5 Stück ab und die Woche darauf, die werden jede Woche zerlegt. Die müssen ja nicht mehr Spiele gewinnen, das ist ja Unsinn. Aber mit dem 0-2 wenigstens vom Platz runtergehen. Das, was die da zusammenspielen, das ist eine Frechheit für diesen Club. Ja. Das ist eine Unverschämtheit. Und dann stellt er sich, der neue Hoffnungsträger, hin und redet den selben Unfug wie groß vorher.
Also Leute, aber jetzt, wenn er draufhaut, er hat ja nächstes Jahr, wenn er denn überhaupt bleibt, ein Teil dieser Spieler noch da und da will er nicht draufhauen.
Irgendwann muss er klar sagen,
das kann man sich lächeln. Aber wenn er natürlich sagt, wir haben super Fortschritte gemacht, ne? Also ich meine, da sagst du doch auch als
Erstes, wo sind die denn? Er hat exklusiv die Meinung.
Ja, siehst du, oder? Also. Wir haben eine enorme Qualität
in der Mannschaft. Und damit hilft der Mannschaft nicht, denn die hören das auch und sagen auch, sag mal, der ist auch verrückt geworden. Ja, aber
die Saison kannst du doch so und so abhaken.
Weißt du, was das Schöne ist? Beide haben recht. Beide haben recht. Einerseits kann das nicht machen, weil die Mannschaft natürlich, das ist ein falsches Signal ist an die Mannschaft und sie es ihm auch nicht abkaufen. Und andererseits gebe ich Harald recht. Er hat nur die Wahl, haue ich jetzt komplett drauf oder nehme ich die Mannschaft in Schutz, weil ich das Gefühl habe, es hilft noch irgendwas. Ja, und offenbar hat er das Gefühl. Also,
diese Mannschaft, nach dieser Leistung, kannst du nicht in Schutz nehmen.
Geht nicht.
Ich bin ja nur wirklich auch lang genug Trainer gewesen und habe meine Spieler oder meine Mannschaften auch größtenteils immer in Schutz genommen. Aber es gab eben auch Momente und da hätte er gerade jetzt als neuer Trainer Zeichen setzen können, indem er eben Spieler, wo er ganz genau weiß, mit denen arbeite ich im nächsten Jahr nicht mehr zusammen, weil die gehen irgendwo anders hin, wohin auch immer. Von denen dürfte normalerweise im nächsten Jahr irgendwo anders gar keiner einen Vertrag kriegen. So spielen die Fußball. Ja, so spielen die Schalker Fußball. Und da muss ich Marcel recht geben, das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit für Schalke 04. Und diese Chance hat Dimi. Ich schätze Dimi. Ich kenne Dimi. Ich kenne ihn schon so lange. Er war in Uerdingen und so weiter. Ja, ist ein ganz, ganz feiner Kerl. Ich glaube, das muss er noch lernen. Das muss er lernen, in dem Moment eben wirklich auch Spieler, auch gestandene Spieler, auch Weltmeister, die ja auch an anderen Toren noch schuld waren. Wenn ich sehe, wie Mustafi, ja, ich weiß nicht mehr, war das 3. oder 4. Tor? Dritte. Da dribbelt der am eigenen 16er und versucht sich da fußballerisch zu lösen bei einem 0-2 oder 0-3.
0-2 stand.
Jetzt kommt das gleich, glaube ich.
Jetzt wird er angespielt hier.
Ja, so. Das meinst da du, haue ich den Ball weg und versuche das, was Marcel gesagt hat, da verliere ich halt nur 0-2. Ja? Da versucht er einen, ich weiß nicht, wer das war, Wekos oder wer, nimmt ihm den Ball weg und da fällt das nächste. Die Mannschaft ist so zerfallen. Ja,
nur gibt es nicht vielleicht das Problem, dass eben noch nicht ganz klar ist, mit wem plane ich in der neuen Saison, mit wem kann ich planen. 100%. Die Führung ist ja noch gar nicht da. Wir werden nachher über Rangnick sprechen. Kaderplanung, dass er dieses Zeichen, ich verstehe Ihren Ansatz, dass er dieses Zeichen noch nicht setzen konnte, nicht wollte, weil er dachte, ich brauche die vielleicht in den nächsten Wochen noch, damit wir zumindest nicht 0-8 jede Woche untergehen, sondern 0-2 und ich das hier einigermaßen über die Bühne kriege bis Sommer.
Das sehe ich mit. Nur, es geht jetzt darum, die Dinge doch jetzt bereits für die nächste den nächsten Schritt, heißt zweite Liga und dann den Neuaufbau aufzugleisen. Dazu brauche ich eine Glaubwürdigkeit, dazu brauche ich ein bestimmtes Standing. Mit so einem Interview gestern beschädigt er sich und nicht nur für eine Woche, sondern das soll also der Trainer sein, der diese Mannschaft, der eine neue Mannschaft dann weiterführt.
Ich steige noch mal ein. Natürlich hat der Friedhelm recht, wenn er sagt, das war eine Chance, klar Farbe zu bekennen. Aber wenn er vielleicht im Kopf hat, der ist ja in der Tat ein kluger Typ, ich kenne ihn auch. Wenn der denkt, eigentlich musste alle 11 raushauen, das will er noch nicht. Der braucht vielleicht noch 3 oder 4. Und drum hat er sich ein bisschen bedeckt gehalten. Über die Situation sind wir doch einig. Von der Führung des Vereins bis zum letzten Ersatzspieler. Das ist nur noch alles morsch und hinfällig. Und der Verein hat sportlich und finanziell Fehler gemacht ohne Ende. Der Verein ist eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst. Und die Saison sollen wir jetzt einfach trotzdem laufen lassen.
Wenn der Trainer natürlich
nichts mehr da jetzt über Details und Feinheiten
zu diskutieren. Wenn der Trainer natürlich sagt, wir haben alles gegeben, ich habe das Gefühl gehabt, die haben alles gegeben, die Einstellung war alles super und so weiter. Dann können wir das schon hinterfragen, finde ich.
Aber man muss ja auch eine Sache sehen. Gramotzes, das ist seine erste Bundesliga-Station.
ich mache ihm überhaupt keinen Vorwurf, der ist 2 Wochen jetzt dabei und übernimmt so ein Pulverfass. Was ich interessant finde, ich hatte unter der Woche oder letzte Woche mit Michael Reschke telefoniert, der mir bestätigt hat, dass Gramotzes, war ja auch medial immer mal im Gespräch, es wurden öfter Gespräche mit Gramotzes geführt. Wann immer ein Trainer in den letzten 1-2 Jahren gewechselt hat, stelle ich mir fast so vor, Gramotzes wurde mindestens einmal angerufen. Das heißt, man hat ja bei 3-4 Trainerentscheidungen vorher, offensichtlich intern war man ja nicht der Überzeugung, dass Gramotzes jetzt der Richtige ist. Und jetzt, wo du eigentlich die allerletzte Patrone hast, da zündest du denjenigen, der vorher nicht der Richtige war. Deswegen, ich glaube auch, Stichwort Glaubwürdigkeit, ich bin bei Friedhelm, aber was soll Gramotzes jetzt in dieser Situation machen? Wenn er draufhaut, denkt sich doch wieder. Und nochmal, das ist jetzt das Spielermaterial. Kolasinac, Mustafi, ja, was will der denn jetzt von mir? Also, das ist seine erste Trainerstation, der ist seit 2 Wochen im Amt. Wenn er jetzt ein Magat stünde, ein Hitzfeld, ich spinne jetzt mal rum, ich glaube, das wäre was anderes.
Deswegen, Gramotzes hat ja auch nicht so viel in England gespielt.
Also für mich ist es nicht der richtige Trainer als letzte Patrone auf Schalke.
Das ist nicht mehr die letzte Patrone gewesen. Gramotzes ist im Blick auf die zweite Liga verpflichtet worden. Und alles andere, was da jetzt erzählt wird, kann man abhaken.
Aber Herr Stengel, man kann doch nicht mit Gramotzes in die zweite Liga gehen, wenn der jetzt mit Schalke absteigt. Das ist ja zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, dass Schalke mit einem ganz neuen Trainer eine neue
Liga muss sehen, wenn das bis Ende der Saison. Aber ich glaube, dass er sich keinen Gefallen damit getan hat. Ich weiß ja, ob er die Möglichkeit gehabt hätte, vielleicht erst am 1.7. anzufangen und dann den Neuaufbau zu gestalten. Ja. Und er hat sich keinen Gefallen getan, jetzt diese desaströse Mannschaft zu übernehmen. Ja. Er hat 10 Spiele oder 11 Spiele insgesamt, 2 hat er jetzt gemacht, davon verliert er möglicherweise 8. So, ja, wenn man die Leistungen von Stuttgart und gestern sieht, verliert er 8. Und dann gehst du mit dieser schweren Hypothek als Schalke, egal welche Mannschaft die haben, wird Aufstiegsfavorit Nummer 1 sein in der zweiten Liga. Und dann gehst du mit dieser Hypothek in die zweite Liga. Boah, das ist schwer.
Und wie gesagt, wie du sie verlierst.
Du bist schon vorbelastet, wie du sagst.
Das ist
das. Ja, du bist vorbelastet. Und jetzt soll Ralf Rangnick kommen und alles richten.
Also man muss ja sagen, es ist eine Gnade für Schalke, dass ein Mann wie Ralf Rangnick in dieser Situation, alles ist morsch, hast du gesagt, überhaupt noch bereit ist, da anzutanzen.
Und ist er bereit?
Ja, alles deutet darauf hin. Ich formuliere es mal vorsichtig.
Vielleicht weiß Friedhelm mehr. Frag ihn.
Vielleicht. Nein, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, wie Schalke das stemmen will. Die haben über 200 Millionen Euro Schulden oder Verbindlichkeiten.
Also wenn es diese Gespräche von den Menschen auch aus der Wirtschaft und den Sponsoren, die um den Verein sind, gab, dann wird man sicher einen Plan zurechtgelegt haben, bevor man die Gespräche führt. Davon gehe ich jetzt einfach aus und habe da keine gegenteilige
Aber
Information.
Aber haben Sie schon Entscheidungsmacht oder sonst irgendwas, diese Leute, wo Ralf Rangnick jetzt mit spricht?
Sie zerschießen.
Oder sind das nur Leute, die sich jetzt auf einmal ins Rampenlicht stellen wollen?
Also
mit dem Namen Ralf Rangnick?
Ich glaube, wir können es kurz machen. Wenn Ralf Rangnick zur Verfügung steht und es irgendeine Möglichkeit gibt, ihn zu kriegen, dann müssen alle Eitelkeiten hinten anstehen, dann muss man ihn holen.
Da gebe ich dir recht,
100%.
Dann müssen aber fünf Leute dort mindestens von nun an den Mund halten. Das will ich sehen. Denn kaum ist so eine Idee geboren, kommen 5 um die Ecke aus dem Aufsichtsrat und zerschießen das gerade wieder.
Ja, so
das ist Schalke heute. Ja. Jetzt, wir haben doch vorletzte Woche haben wir hier geschaltet, Peter Knebel. Ja. Das ist jetzt der starke Mann, der soll den Kader für die zweite Liga.
Oder der aber wie auch nicht läuft so richtig wusste,
der in dem Moment, wo wir alle so über Rangnick reden, kannst du sagen, Peter... Du gehst jetzt sicher wieder in die Jugendakademie und wer macht dann den Kader? Wer macht irgendetwas jetzt im Moment? Was passiert dort? Was ist das Geschäftsmodell dieses Clubs im Moment? Das muss mir einer sagen.
Also ich kann mir
keiner sagen.
5 Stück abholen jede Woche?
Das kann dir keiner sagen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Ralf Rangnick, oder ich hatte diese Woche auch Kontakt zu seiner Seite. Rangnick selbst ist diese Woche untergetaucht medial. Und erstmal muss man auch dazu sagen.
Ich habe ihn in der Champions League gesehen.
Wie bitte?
Ganz untergetaucht.
Nein, aber er hat jetzt, sagen wir mal so, er war schwer zu erreichen. Aber an der ganzen Schalke-Nummer ist was dran. Man muss auch erstmal sagen, diejenigen, die Rangnick vorgeschlagen haben, das war erstmal ein Gremium von, sagen wir mal, Influencern auf Schalke, die erstmal jetzt überhaupt kein Mandat haben. Das heißt, im Aufsichtsrat und das haben wir
die Idee aber nicht schlechter.
Nein.
Im Gegenteil, endlich macht mal jemand was auf Schalke. Endlich sucht jemand mal den Kontakt zu ihm.
Und ich glaube, dass Rangnick das machen würde, weil das ist, glaube ich, so dieses letzte große XXL-Großprojekt, was ihn, glaube ich, auch reizt. Egal, jetzt mal die Finanzen beiseite geschoben, aber wenn er diesen Karren flott bekommt, ich glaube, das könnte ihn reizen.
Es gibt eine Petition der Fans, wir können mal gucken, das steigt und steigt dauernd, also pro Ralf Rangnick, logischerweise. Hier, jetzt sind wir schon fast bei 33.000.
Also es ist doch typisch für diesen völlig maroden und unfähigen Verein. Und da reden wir jetzt nicht nur von den letzten zwei Wochen, sondern zwei Jahren. Mhm. Was da jetzt wieder abläuft. Es heißt ja auch, dass Markus Krösche fast einig war mit dem Aufsichtsrat. Das heißt, es wird jetzt schon wieder im neuen Schalke, um das mal so zu nennen, mit neuem Personal schon wieder in alte Strickmuster verfallen. Die Influencer wollen das und der Aufsichtsrat will das. Also es gibt Leute, die sagen, mit der Rangnick-Nummer, die jetzt rauskam, wurde eigentlich die fast schon perfekte Verpflichtung von Krösche verhindert. Typisch Schalke.
Krösche hat vorhin übrigens abgesagt, muss man auch dazu sagen.
Ich wollte gerade sagen, warum soll Markus Krösche das eigentlich machen, oder? Ja.
Also, wenn ich bei einem Verein wie Leipzig bin, der in den nächsten, vielleicht sogar dieses Jahr schon, aber in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren die Chance hat, Meister zu werden, ständig in der Champions League zu spielen, warum soll ich denn dann nach Schalke gehen?
Also, das ist ja. Also, Friedhelm, das ist völlig richtig. Aber es ist schon komisch, dass man auf dem Markt nicht nur bei Schalke hört, dass Krösche angeboten wird.
Das ist Wahnsinn. Also die einzige Erklärung wäre, dass Minzlaff ihm quasi vorgesetzt ist und er vielleicht dann doch einfach generell den nächsten Schritt machen will.
Aber Harald hat
um gesagt, in der ersten Reihe zu stehen, nicht vom Verein den nächsten Schritt, sondern also von der Position.
Krösche hat gerade abgesagt, das kam vor 10 Minuten bei Bild, hat
gesagt, ich stehe nicht
zur Verfügung. Wenn Rangnick mein Konkurrent wäre, würde ich auch vorsichtshalber absagen, bevor ich eine Niederlage kassiere.
Aber wie kommst du darauf, dass du sagst, er wird angeboten?
Ja, ich bin genauso informiert wie jeder von uns hier. Und meine Information sagt, dass Krösche angeboten wird.
Es gibt dann auch Mittelsmänner,
das vielleicht jemanden brauchen, wenn Freddy weg ist. Denke ich mal.
Bitte?
Frankfurt, die Eintracht, du erinnerst dich. Wird irgendjemanden brauchen, wenn Bobic weg ist.
Ja.
Oder nicht.
Ist das Krösche oder ist der...
Zum Beispiel, wenn der eine
das würde schon
andere Position haben will, als er sie unter Minzlaff hat, ist doch Frankfurt... Also Frankfurt, da würde ich eher noch die Tür nicht völlig sofort sagen, nee, bitte nicht. Das ist doch was anderes als Schalke jetzt.
Aber so, wir reden jede Woche über Schalke, ist auch schön, ne? Wunderbar, ne?
Ja, aber wahrscheinlich steht es nächsten
Spieltag so fest und dann geht es weiter.
Ne? Fremdschämen ist
also
sonst gar nichts.
Aber das Thema der Woche, natürlich der Bundestrainer bzw. sein Rücktritt. Wer wird denn nun Nachfolger? Ach, das werden wir gleich ganz in Ruhe besprechen. Wie immer erstmal 2 E-Bikes für Sie und 1.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück, bis gleich.
Nutzen Sie jetzt Ihre Chance auf 1.000 Euro und 2 E-Bikes. Rufen Sie an 01379 360 360 und nennen Sie das Kennwort Bike. Oder schicken Sie eine SMS mit Bike an die 9010.
Cup 2017 waren sehr erfolgreich. Löw ist und bleibt Weltmeistertrainer. Doch spätestens seit der WM in Russland befinden sich Löw und die Nationalmannschaft im Sinkflug. Der vorgezogene Rücktritt soll jetzt aber noch ein versöhnliches Karriereende einleiten. So schaut's aus.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Nach dem Trainer ist vor dem Trainer. Löw hört nach der EM auf. Als ihm Fritz Keller genau das nach dem 0-6 gegen Spanien vorgeschlagen hat, hat Jogi beleidigt abgelehnt. Jetzt ist es Löws eigene Idee und jetzt macht er's.
So treffe ich meine Entscheidungen und so habe ich sie immer getroffen und so werde ich sie auch diesmal treffen.
So schaut's aus. Die Trauer, dass Löw Schluss macht, hält sich in Grenzen. 91% der Deutschen wünschen gute Reise. Und 100% fragen sich, wer kommt jetzt und was kommt jetzt? Neuanfang oder weiter so? Und wird Löw jetzt eine Lame Duck? Bestimmt nicht. Denn lamer als die letzten 3 Jahre geht's nämlich nicht. So schaut's aus. Der vermeintliche Lieblingskandidat des Fußballvolkes ist Kloppo. Na, wie wär's?
No.
Klopp will nämlich seinen Vertrag erfüllen und dann pausieren. Vor 2025 wird das also nichts. Lothar Matthäus will eigentlich auch nicht, würde sich aber wie immer breitschlagen lassen, wenn das Volk ihn ruft. Das ist allerdings so wahrscheinlich wie die Wahl von Uli Hoeneß zum Bundeskanzler. So schaut's aus. Ralf Rangnick wäre ein heißer Kandidat, nicht halb so populär wie Klopp, aber ein Mann, der modernes Umschaltspiel im Gegensatz zu Löw schon kennt und nicht erst mühsam lernen muss. Und Rangnick hat einen riesen Vorteil gegenüber fast allen anderen Mitspielern. Der hat nämlich zum Glück auch noch Zeit. Aber Rangnick braucht eigentlich keinen Bierhoff. Und Bierhoff braucht bestimmt keinen, der ihn nicht braucht. So schaut's aus. Bierhoff könnte stattdessen Hansi Flick sehr gut brauchen. Und Flick könnte mit Bierhoff wahrscheinlich viel besser als mit seinem eigenen Sportvorstand. Das chronisch angespannte Verhältnis des Triple-Trainers mit Salihamidžić könnte ein Angebot des DFB für Flick attraktiver machen, wenn nur der laufende Vertrag nicht wäre.
Und wir haben auch klar beschlossen, dass wir natürlich nicht in bestehende Verträge eingreifen wollen.
Und Kalle Rummenigge wird bestimmt nicht einfach den Vertrag zerreißen, ohne einen Top-Ersatzmann für Flick zu haben, nur um die Nationalmannschaft zu retten. So weit geht der Patriotismus nicht. So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Harald, warum jetzt diese Ankündigung von Joachim
Löw? Dass Jogi Löw geht. Ich werde dafür nicht viel Zustimmung ernten, aber ich gehöre zu denen, die sagen, ich weiß, dass Jogi von jeher so ab den Weihnachtsfeiertagen doch intensiv jedes Jahr bilanziert hat. Und er hat natürlich auch mitbekommen, dass seine Popularitätswerte in den Keller gesunken sind, weil seit der WM 2018 einfach die Arbeit nicht erfolgreich war. Er hat mitbekommen, dass der Druck auf ihn, dass er vielleicht rausgeworfen werden könnte oder wird, wenn es nicht läuft bei der EM, dass das enorm ist. Dann kam noch das 0-6 dazu. Und ich bin der festen Überzeugung, es war immer sein Handeln, ich will das Heft, oder sein Denken, ich will das Heft des Handelns in der Hand haben.
Also er wollte selbst bestimmen,
richtig? Und das hat er allein umgesetzt. Er hat natürlich gehört, was im Umfeld gesagt wurde. Aber die Entscheidung ist original Löw zu 100%. Davon bin ich fest überzeugt.
Wie sehr warst du überrascht?
Ich war nicht überrascht. Ich bin davon ausgegangen, spätestens nach dem 0-6. Aber es hat sich letztes Jahr schon abgezeichnet. Herr Stenger hat das eben perfekt beschrieben. Ich halte den Zeitpunkt auch für sehr gut. Denn ich glaube, das ist genau die Entscheidung, die es gebraucht hat, um jetzt bei den Spielern für die drei bevorstehenden WM-Quali-Spiele im März und für die EM so dieses letzte Prozent, was sie, glaube ich, brauchen, ja, heraufzubeschwören. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass diese Entscheidung von Löw dazu führen wird, dass Führungsspieler wie Neuer, wie Groß sagen werden, Jungs, pass auf, dieses letzte Ding, wir ziehen jetzt noch einmal für den Bundestrainer in die Schlacht. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, Deutschland zählt für mich durch diese Entscheidung zu den absoluten EM-Favoriten, weil die Qualität des Kaders und der Spieler, die ist unbestritten. Es geht jetzt darum, das wieder hervorzurufen und diesen Enthusiasmus zu entfachen. Und das hat er mit der Entscheidung, glaube ich, getan.
Ich glaube auch, dass es eine sehr gute Entscheidung ist, aber EM-Favorit sehe ich uns überhaupt nicht. Also wie kann eine Trainerentscheidung uns zum Favorit machen, wenn wir gerade noch 0-6 gegen Spanien verloren haben? Das geht für mich zumindest.
Wenn das funktioniert, machen wir das immer wieder. In den nächsten Jahren, ist ja logisch.
Also da sehe ich zu viel Aufbau auf Arbeit in der Mannschaft noch. Aber völlig recht hast du, dass die Entscheidung richtig war und dass der Verband jetzt auch einfach die Zeit hat, auch wenn es längst nicht so viel Zeit ist wie Bierhoff auf der PK unter der Woche gesagt hat, weil du natürlich schon jetzt Druck drauf hast. Aber es ist richtig und es kann jetzt nur eingeben. Es kann nur, gab es doch mal so einen Film, eine Highlander, es kann nur eingeben, die Eltern erinnern sich. Es kann wirklich nur eingeben. Es das kann nur Hansi Flick.
Uns beide wieder hier
es, nee, ich habe ihn dann. Es kann nur Hansi Flick jetzt sein. Aha. Ganz klar. Also,
und die Bayern verabschieden sich vom Spielbetrieb. Das will ich sehen.
Wäre eine große Herausforderung für Bayern. Aber aus seiner Sicht her, wie er das klärt mit Rummenigge, überlassen wir mal ihm. Aber aus seiner Sicht her, alles gewonnen bei Bayern. Zwar noch dann im Sommer nicht mal 2 Jahre da gewesen, aber wenn du alles erreicht hast, wenn du jetzt merkst, mit dem Sportvorstand kommst du nicht so gut, ganz diplomatisch gesagt, so gut zurecht. Karl-Heinz Rummenigge, wichtige Vertrauensperson für ihn, geht zum Jahresende. Es gibt schon viele Faktoren, die dafür sprechen würden. Also wenn man auch bei seiner Pressekonferenz mal genau hinhört, wo es um Dankbarkeit geht, wo es um Wertschätzung geht, wo es um seinen Vergleich geht, ist es wie in einer Ehe in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Salihamidžić. Es ist wie in einer Ehe, es gibt auch mal Unstimmigkeiten. Ja, aber wenn eine Ehe anfängt, die geht jetzt 16 Monate und die ersten 16 Monate hast du immer wieder Stress, musst du vielleicht überlegen, ob die Ehe langfristig Sinn macht.
Es ist ein bisschen untergegangen auf der letzten BK. Wir hatten Hansi Flick gefragt, was bereitet ihm bei einem Verein Freude? Hat er 3 Punkte genannt. Das erste war Loyalität und Vertrauen. Das hat er. Rummenigge, totaler Supporter, Präsident Herbert Heiner. Zweites Qualität. Qualität hat meiner Meinung nach im Kader abgenommen und sie wird weiterhin abnehmen. Boateng wird nicht verlängert. Alaba geht, Martinez geht, Upamecano kommt. Thiago ist gegangen, einer von Flicks Zielspielern. Das hat ihm sehr an ihm genagt. Und er hat gesagt, Spaß. Ich glaube, dass er Spaß hat mit der Mannschaft, aber du hast gesagt, Spaß hat er nicht bei all diesen Grabenkämpfen drumherum. Er muss alle drei Tage Stellung beziehen zu den gleichen Fragen. Das raubt Energie, das raubt Kraft. Und diese Meinungsverschiedenheiten mit Salihamidzic, die führen dazu, dass er sich, glaube ich, wirklich ernsthaft Gedanken machen wird. Und wir kommen ja gleich, ich will noch nicht so viel vorwegnehmen, aber...
Nee, lass Hansi Flick doch mal reden vielleicht. Komischerweise wurde er natürlich auf der PK
zu
dem Thema gefragt. Doch, pass, du guckst, hörst ja mal an oder wir hören uns das mal an.
Wenn Sie jetzt die Spekulation, die es überall gibt, ja, ich möchte mich dazu nicht äußern, weil auf der einen Seite ist es natürlich so, ich brauche keine Pause, weil wenn ich aufhören würde oder was auch immer, weil ich erst kurze Zeit in dem Amt bin. Jürgen macht das schon sehr, sehr viel länger, ja, und wir alle wissen, dass die Premier League noch mal intensiver ist als das, was wir jetzt aktuell haben, obwohl das jetzt auch schon intensiv ist. Deswegen sind die Dinge, ich habe alles dazu gesagt und ich muss nicht wirklich die Zukunft so weit in die Zukunft gehen, sondern das, was jetzt hier passiert, ist wichtig. Wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, die aktuell vor der Brust stehen. Alles andere ist nicht mein Thema.
Das Thema war aber, dass Jürgen Klopp Nein gesagt hat. Hansi Flick hat nicht Nein gesagt, Harald, oder?
Das stimmt, er hat nicht Nein gesagt. Ich würde aber gerne nochmal, ich glaube, der Julien hat es gesagt, die Bayern haben ihn doch eigentlich die Woche schon verabschiedet. Ich habe mich sehr gewundert über die Pressekonferenz von Hansi Flick. Wenn ich an seiner Stelle gesessen hätte, hätte ich was ganz anderes gesagt.
Hättest du gesagt?
Ja, ich hätte gesagt, dass die Situation insofern verwunderlich ist und dass ich deshalb über das DFB-Angebot nachdenke, nachdem einen Tag nach der Bekanntgabe von Löw Rückzug sofort über Salihamidzic verbreitet wurde, dass Julian Nagelsmann ein toller Trainer ist und. Mhm. Das war doch ein Affront oder um in dem Ehebild von Hansi Flick zu bleiben. Damit wurde doch eigentlich die Scheidung eingeleitet durch diese Aussage von Salihamidzic. Das haben aber viele
Du meinst, das war Berechnung, nicht zufällig?
Von Salihamidzic.
Ja, genau.
Ja, ich gehe jetzt so weiter. Ich weiß, dass das wieder einige nicht gern hören, wenn ich das sage. Aber die Bild-Zeitung ist nun mal bestens vernetzt und hört in den meisten Fällen richtig das Gras wachsen, dass die das Thema auch mit Nagelsmann gleich aufgegriffen haben, war ja kein Zufall, sondern das war ganz gezielt. Und sicherlich wird man da auch die ja nicht schlechten Drähte zu Bayern strapaziert haben, dass man da vielleicht gehört hat, naja, das könnt ihr ja mal schreiben, wir sagen nichts dazu. Also das ist alles sehr, sehr komisch, dass auch bis jetzt niemand dazu Stellung genommen hat, dass das rumschwirrt, dass Salihamidzic offenbar Kontakte, ich sage es mal ganz vorsichtig,
aber da muss ich
Kontakte in Richtung Nagelsmann.
Vielleicht macht das Thema aber auch zu groß.
Aber da muss ich einmal kurz einlenken, Herr Stenger. Also erstmal muss man sagen, Salihamidzic hat keine Aussage getroffen, er hat kein Zitat abgegeben zu Nagelsmann. Richtig. Fakt ist, beim FC Bayern hat weder bislang Bierhoff noch Flick an der Tür angeklopft von Rummenigge oder Heiner oder vielleicht auch Uli Hoeneß und hat gesagt, ich möchte Bundestrainer werden. Der FC Bayern ist so eingestellt, dass er auch es so bewertet, dass Flick nicht gesagt hat, ich bleibe beim FC Bayern. Es war ein ausbleibendes Pro-Bayern-Statement. Und natürlich sind die Sinne geschärft. Und natürlich ist Nagelsmann ein Trainer, der beim FC Bayern diskutiert wird. Das muss auch so sein. Aber Nagelsmann hat auch einen Vertrag bis 23. Und nicht nur die Bild ist gut informiert, wir sind es, glaube ich, auch bei Sport1. Und ich glaube, dass die Nummer nur heiß wird, weil Bayern hat erstmal den Deckel drauf. Flick hat keine Ausstiegsklausel. Nur wenn die Bayern einen adäquaten Ersatz finden, und ich glaube, Nagelsmann ist könnte einer sein, aber
das selbstverständlich könnte er einer sein, wenn er denn zur Verfügung stünde.
Aber noch
das,
nicht jetzt.
Es gibt eine Konstante bei Nagelsmann und das spricht enorm für ihn. Und wenn es nicht aus moralisch-ethischen Gründen passiert, dann aus Schlauheit. Der hat noch keinen Vertrag weggeschmissen. Die Dortmunder wollten ihn zweimal haben und er hat zweimal nicht gekonnt aus Timing, weil er einen gültigen Vertrag hatte. Und er ist schlau genug zu wissen, ich bin so jung noch und bin ein Wundertrainer und alles. Aber ich kann mir vieles kaputt machen, wenn ich anfange, überall, nur weil ich im Gespräch bin, zu sagen, ja, könnte ich mir vorstellen. Im Übrigen, er liegt ja nicht im Elend, soviel ich weiß, im Moment mit RB Leipzig. Wir reden jetzt über Leipzig. Die kann ich mögen oder nicht. Nur sie sind im Moment unbestritten. Mindestens Kraft 2 in dieser Bundesliga. Mhm. Also das Elend ist doch überschaubar für ihn. Insofern, wenn er nicht zur Verfügung steht, und mir fällt kein anderer ein, nach langem, langem Nachdenken. Mir fällt Massimiliano Allegri, Sie werden nicht nochmal einen Italiener nehmen im Moment. Das wirst du nicht hinkriegen. Das heißt, ich sehe niemanden. Damit ist ein Trainer in Amt und Würden. Und die Bayern werden einen Teufel tun. Und zu sagen, okay, gut, dann holen wir uns mal ein Übergangsjahr und helfen damit dem DFB. Und andersrum, also Oliver Bierhoff kann doch nicht völlig den Verstand verlieren und sagen, ich lasse es mal richtig drauf ankommen und heize da mal ein bisschen an, damit Flick die Nerven verliert. Alles hypothetisch. Und dort mit einem Riesenkrawall hinschmeißt. Na, das Verhältnis zwischen dem kleinen Mittelklasse-Club FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft oder dem DFB, na, das schaue ich mir an, einen solchen Konflikt.
Deswegen
kann weder Flick wollen, der, wenn er denn Trainer wäre und in Unfrieden von den Bayern wegginge, noch können das die Bayern wollen, die sagen, aber lass es mal gut sein, und der DFB auch nicht. Also insofern, ich kann mir Flick wäre für alle Beteiligten im DFB, man kennt sich, man schätzt sich, man weiß, jeder hat so sein Ding, Bierhoff wäre safe, Flick wäre safe, es wäre alles zu schön, um wahr zu sein. Allerdings Konjunktiv hoch 5. Im Moment never ever. Das Timing stimmt nicht.
Der DFB hat ja diesen Präsidiumsschluss beschlossen, ja, dass man sagt, okay, wir gehen an keine Trainer ran, die einen laufenden Vertrag haben. Es müsste also von Flick kommen. Was passiert, wenn Flick, weil dieses Angebot ist ja auch für einen Erfolgstrainer wie ihn etwas sehr, sehr Besonderes. Also wenn die Nationalmannschaft dich fragt, das ist ein Ritterschlag. Ja. Wenn er zu Rummenigge ins Büro geht und sagt, hör zu, wir haben hier sehr viel gewonnen, ich bin mit ein paar Sachen unzufrieden, ich bin euch sehr dankbar, aber im Sommer würde ich gern was Neues machen. Das ist jetzt die Chance, Timing ist alles, Klopp hat es gesagt, jetzt ist die Chance da, jetzt kann ich was aufbauen. Wir haben in 24 DM im eigenen Land, die möchte ich gestalten. Ich war unter Löw lange Assistent, jetzt habe ich gemerkt, Cheftrainer gefällt mir total, jetzt will ich die Nati machen. Sagt Rummenigge dann wirklich nein, auf keinen Fall?
Ich bin sehr gespannt. Also wir hatten Anfang Februar, wir hatten das Interview mit ihm und wir haben ihm genau diese Frage gestellt. Und er hat dort gesagt, 100%ig geht er davon aus, dass Flick in der nächsten Saison Trainer sein wird. Hat natürlich noch den Zusatz gemacht, dass es ihm ein Lächeln abbringen würde, wenn er vom Arbeitgeber Bayern zum DFB geht. Du hast es vollkommen richtig gesagt. Es wird dann erst spannend, wenn Flick proaktiv wird. Die Gespräche mit Bierhoff hat es eh schon gegeben. Die sind in Kontakt.
Harald geht gerade aus dem Sattel da.
Ja, ich muss jetzt aus dem Sattel gehen, weil wir sind doch beide gut genug im Geschäft, um zu wissen, es kann doch zum Beispiel in der Bild-Zeitung oder bei anderen gut informierten Medien drinstehen, eine Geschichte, dass Kontakte Salihamidzic Nagelsmann gibt, ohne dass sich Nagelsmann oder Salihamidzic dazu äußern, gibt's dass da kein Zitat in der Geschichte ist. Es sagt doch gar nichts. Ich sage nochmal, was mich so stutzig macht, den Blick auf die Bayern. Ich kenne das Interview und weiß auch, was Rummenigge gesagt hat in Sport 1. Was mich so stutzig macht, ist, dass Bayern das Erste, bevor sich Flick geäußert hat, war, dass Salihamidzic den Nagelsmann als einen guten Trainer empfindet. Und das finde ich ein ganz klares Zeichen, mindestens Brazzo, Salihamidzic, Hasan heißt er ja jetzt.
Hasan, genau.
Also, dass Salihamidzic froh wäre, wenn Flick weg wäre. Und da muss ich jetzt sagen, also was das Gesamtgebilde Bayern betrifft, das finde ich sehr mutig, wenn man seine Einkaufspolitik sieht, was er da in den Sand gesetzt hat und was er da geholt hat. Da staune ich schon, welch großes Vertrauen ihm momentan und welch freie Hand ihm da gelassen wird. Aber das muss Rummenigge entscheiden, das muss Kahn entscheiden, vielleicht auch Hoeneß und Heine.
Friedhelm,
oder
Heine und Hoeneß. Du bist so ruhig.
Ja, ich habe interessant zugehört, interessiert zugehört. Und die Frage ist ja auch, wenn überhaupt Hansi Flick zur Nationalmannschaft geht, will Julian Nagelsmann überhaupt in der jetzigen Situation überhaupt Trainer beim FC Bayern werden. Das zweifle ich an, weil er ist zufrieden in Leipzig, er ist noch sehr jung, er kann noch in den nächsten Jahren immer wieder zum FC Bayern wechseln. Und der Nachfolger von Hansi Flick zu werden, ist ja jetzt auch nicht das Einfachste von der Welt. Auch nicht
so dankbar im Moment.
Der hat 6 Titel gewonnen. Der gewinnt in dieser Saison mindestens noch einen Titel. Hat er 7 Titel gewonnen. Und dann, ich sag jetzt mal, aus der Komfortzone Leipzig, ob das jetzt eine ist oder nicht, ja, ich glaube schon. Mhm. Und da kann er noch Erfolge haben in den nächsten Jahren. Er kann vielleicht selber dieses Jahr Meister werden oder Pokalsieger. Warum soll er sich dann jetzt schon Bayern München antun? Dafür ist er schlau genug.
Also Leute, Harald, Salihamidzic,
du reitest, dass Nagelsmann
kommt. So drauf rum. Ich sage dir, ich biete hiermit die Wette an, Julian Nagelsmann wird mal Trainer beim FC Bayern.
Aber diese nicht Wette, in der nächsten Saison.
Diese Wette würde ich anbieten.
Das habe ich nicht gesagt, Marcel. Jetzt. Ich habe nur gesagt, dass es Kontakte angeblich von Salihamidzic zu Nagelsmann gegeben haben soll.
Salihamidzic muss doch auch zwischendurch mal Dinge auch mal laufen lassen, um klarzumachen, auch Hansi Flick, also so ist doch das Verhältnis. Das ist nicht das Beste, aber sie reiben sich aneinander. Und wenn Flick jetzt relativ genüsslich zulässt, ohne es sofort vom Tisch zu wischen, dass er beim DFB im Gespräch ist, muss doch Salihamidzic auf der anderen Seite auch klar machen, du pass auf, ich glaube, der FC Bayern wird sich nicht auflösen und vom Spielbetrieb abmelden, wenn Hansi Flick nicht mehr Trainer wäre. Wir sind immer noch der FC Bayern. Und in dem Spannungsfeld läuft das jetzt. Aber am Ende wird es nicht darum gehen, wie die beiden so, sondern einer wird dann den Hammer werfen müssen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Flick wahnsinnig genug ist, zu sagen, so, jetzt schmeiße ich hier einfach hin und marschiere weg. Den Konflikt, der dann entsteht, den möchte ich sehen. Bei den Bayern wird keiner sagen, na gut, da haben wir Pech gehabt, soll er uns 5 Millionen bringen. Das ist nicht die Bobic-Nummer in Frankfurt.
Lass uns gleich so anschmeißen, am Höhepunkt abtreten. Ja, in 16 Monaten alles gewonnen.
Ja, aber dazu musst du abtreten können. Ich kann doch jetzt auch nicht hier aufstehen und sagen, so, ich trete jetzt nach diesem Satz, sondern wir machen doch die Sendung noch zu Ende.
Vertraglich
das werden sie ihm sagen.
Gut, das ist ein überschaubarer Zeitrahmen natürlich, den du jetzt bei dir angesprochen hast. Wir machen sofort weiter. Ein Spot gibt es und dann diskutieren wir mal, wer noch alles in der Verlosung ist für die Nachfolge von Joachim Löw. So, Florian, du wolltest noch mal was zum Thema Hansi Flick sagen?
Ich glaube,
noch eine neue Erkenntnis?
Nein, ich glaube, eine Sache ist nochmal wichtig zu erwähnen. Hansi Flick hat sich, glaube ich, diplomatisch sehr, sehr gut ausgedrückt. Er hat die Tür nach links geöffnet und nach rechts geöffnet. Hansi Flick ist doch in der besten Pole-Position in ganz Deutschland. Er kann Bayern-Trainer bleiben und hat eine Mannschaft zur Verfügung, die Titel holen wird, oder er wird Bundestrainer. Also ich wäre an Hansi Flicks Stelle total entspannt und das ist er auch. Und ich glaube nicht, dass Hansi Flick von sich aus hinschmeißen oder einen Vertrag brechen wird. Das wird er nicht machen. Und die Bayern, das war mir eben nochmal wichtig klarzustellen, das ist auch das, was man aus dem FC Bayern heraus hört, sie werden alles dafür tun, dass Hansi Flick Trainer bleibt, denn es passt momentan einfach. Und Friedhelm hat es auch gesagt, jeder Trainer, der jetzt kommt, Pep Guardiola hat auch unter dem Laster von Jupp Heynckes erstmal gelitten, weil der die Champions League gewonnen hat. Also von daher, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, dass der DFB und Bierhoff in den nächsten Tagen oder Wochen mal die Nummer von Karl-Heinz Rummenigge wählen werden.
Aber nur noch mal zu festhalten, wenn Bayern dich lässt, dann brichst du keinen Vertrag. Wenn Bayern dich gehen lässt, brichst du keinen Vertrag.
Absolut, bin ich 100% bei dir. Aber das ist ja die einzige Lösung, wenn Bayern einen Nachfolger findet. Ich glaube, erst dann wird man
Flick also auch mal, gehen pass lassen. Pass mal auf, jetzt haben wir gesagt, Klopp nicht, ne? Flick nicht. Was ist mit Ralf Rangnick? Der hat nämlich Folgendes gesagt, das schauen wir uns erstmal an. Zitieren ihn da mal. Wie gesagt, der würde auch keinen Vertrag brechen, da ist es. So, selbstverständlich würde ich den Anruf entgegennehmen und mir das auch anhören. Ich könnte mir das gut vorstellen. Kannst du dir das auch gut vorstellen?
Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, aber nicht bei einem Verband wie dem DFB. Mit dem Zustand, in dem dieser Verband ist, da müssten Leute ihre Positionen aufgeben und müssten sagen, okay, denn Rangnick kommt mit einem klaren und sehr breit gefächerten Konzept, weil er das immer so gemacht hat. Und es gab genügend Clubs, die eigentlich interessiert waren, die sich dann aber nicht getraut haben, aus genau diesen Gründen. Weil es immer Leute gab, die sagten, das würde aber bedeuten, ich mache mich gerade überflüssig, weil der will das und das und das. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur, damit er Bundestrainer wird, dass er sagt, okay, dann mache ich euch das Ganze.
Marcel, darf ich mal fragen, wenn du sagst, da müssten Leute gehen beim DFB. Verrätst du uns auch, wenn du meinst?
Nein, viele. Das, warum? Warum sollten wir jetzt? Das wirst du erleben, dass ich mich.
Harald, du weißt doch, wen er meint.
Nein, sie müssen nicht gehen. Sie müssen nur einfach sagen: Okay, dann habe ich nichts mehr zu melden.
Ja, damit sind wir doch bei dem Namen Bierhoff. Da brauchen wir doch gar nicht drum rumreden. Drum wundert mich, dass du dich da jetzt so vornehm zurückhältst, wenn ich das so sagen darf.
Da ist er nicht alleine. Aber natürlich müsste er
natürlich auch gibt damit anfreunden. Gibt es ein Umfeld im DFB, das so intern unter dem Namen Bierhoff-Jünger läuft? Die müssen natürlich sich überlegen, welche Zukunft sie noch haben werden. Auch welche fachliche Kompetenz sie haben werden im Vergleich zu Ralf Rangnick. Und da mein Eindruck ist, dass Bierhoff absolut fest im Sattel sitzt beim DFB, glaube ich, dass die Variante Rangnick, so verheißungsvoll die sein könnte, nicht wird. Und wenn ich jetzt höre, dass Rangnick sagt, ja, es wär, ist aber nicht schlecht, wenn Bierhoff sich auskennt und könnte manchen Hinweis geben und so. Also das ist für mich alles, ich hätte jetzt beinahe gesagt Gesülze, was ich hiermit gesagt habe. Zwischen Bierhoff und Rangnick kann ich es mir nicht vorstellen, dass es auf Dauer klappt, weil da am Ende einer das Sagen haben will. Und deshalb werden die mit aller Macht aneinander scheppern.
Rangnick wäre ja auch mehr als ein Bundestrainer. Der würde ja, also von der Position Bundestrainer, aber der würde ja auch schauen, was passiert im Nachwuchs, wie ist der Verband
Akademie.
Aufgestellt. Bierhoff hat eine Akademie für 150 Millionen. Das Projekt ist sein Baby, sage ich mal, das betreut er. Das würde sehr viel, da hat Marcel Reif ja völlig recht, das würde so viel umwälzen. Und Rangnick würde im Verband wahrscheinlich so viel auch in Frage stellen. Ist nicht vorstellbar.
Ich glaub, könntest du dir Ralf Rangnick da vorstellen?
Ja, rein sportlich gesehen und von der Mannschaftsführung her könnte ich mir das natürlich vorstellen. Ja. Ne, weil er ist einfach ein erfolgreicher Trainer. Ist überall, wo er war, hat er aber gewisse Projekte geleitet. Und da hat er alleine bestimmt über all das, was passiert ist. Und das haben Marcel und Julian und Harald auch ja jetzt gesagt, das ist unter Olli sehr schwer vorstellbar. Ja, weil Olli ist auch ein Mensch, der eine gewisse Macht für sich in Anspruch nimmt. Ich glaube, das kann man so sagen. Er
ist ja auch schon lange dabei jetzt, ne?
Ja. Er ist jetzt auch schon lange dabei.
17 Jahre.
Das muss man dann eben ausdiskutieren, ob das trotzdem möglich ist. Es wird sehr, sehr schwer. Es wäre schade, weil vom Fußballerischen her und von der Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft mit den ganzen Jugendkonzepten und so weiter, Jugendakademie, die ja in Frankfurt entsteht, wäre er schon ein sehr, sehr guter Mann.
Bezeichnend war unter der Woche auch so ein Ferndialog, der stattgefunden hat. Rangnick hat gesagt, er könnte sich vorstellen, dass die Zusammenarbeit mit Bierhoff sehr fruchtbar wäre. Also das war das Zitat, sehr fruchtbar. Und dann wurde wiederum Bierhoff auf der Pressekonferenz jetzt unter der Woche angesprochen, just oder genau auf diese Frage, ob er sich das wiederum mit Rangnick vorstellen könnte. Da guckte er so eine Sekunde in die Kamera, die Mundwinkel gingen nach unten und er sagte, dazu sage ich nichts. Und kann man jetzt hineininterpretieren, was man möchte. Ich glaube, dass sich beide zum Wohle des DFB, glaube ich, ja, zusammenraufen würden. Ich glaube aber nicht, dass Rangnick Bundestrainer wird. Davon bin ich eigentlich überzeugt.
Gut, ich dachte jetzt, Oliver Bierhoff hätte auch gesagt, das könnte ich mir fruchtbar vorstellen. Ist ja schade, dass er dann so geantwortet hat. Also dann nochmal die Frage, oder wir hören nochmal Jürgen Klopp. Der wurde natürlich auch mit der Frage, die wurde ihm natürlich auch gestellt. So.
Ich wurde gefragt, was ich Leuten sage, die mir einen Namen wieder ins Spiel bringen. Was in diesem Sommer passiert. Und ich habe gesagt, nein, ich werde in oder nach diesem Sommer, wann auch immer das sein wird, werde ich nicht als Bundestrainer, als möglicher Bundestrainer zur Verfügung stehen. Das ist alles. Ich habe ja einen Job.
Könntest du es dir trotzdem vorstellen?
Nee, das ist eine klare Aussage.
Ja. Das nimmt man, nimmt man ihm ab, ne? Auf jeden Fall.
100%. Das ist eine klare Aussage von Jürgen. Der Jürgen steht für klare Aussagen und der wird kein Bundestrainer.
Ganz ich klar. Jetzt.
Jetzt, genau. Jetzt. Nach der Europameisterschaft oder irgendwann, also nach der
WM. Ich glaube auch, wie Julian Nagelsmann auch, ich habe ja noch Vertrag, ne? Ähnlich, ne?
Ja, plus im Moment hat er eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation. Phase und die will er dort klären.
Das
muss er auch. Da ist er dem Club auch schuldig.
Und er hat nach all dem, was ich weiß, jetzt in Liverpool keine Situation, dass man ihm an den Wagen fahren will, sondern da ist er fest im Sattel. Der Verein hat Vertrauen zu ihm und wird jetzt auch nicht anfangen, in der Krise an ihm zu zweifeln. Deshalb gibt es für ihn in der Tat keinen Grund und ich halte seine Aussage für glaubwürdig.
Er hat ja auch ganz klar gesagt, wenn das in Liverpool aufhören sollte, wann auch immer, macht er erstmal ein Jahr Pause.
Ja. Und möglicherweise sollte man, glaube ich, vielleicht nicht die ganz große Lösung in diesem Sommer erwarten. Die EM findet statt, dann sind die nächsten Länderspiele im September. Ich glaube, der DFB, und Herr Stenger hat es ja richtig gesagt, Jogi Löw hat die Entscheidung erst im Januar, Februar getroffen. Ich glaube, der DFB muss sich jetzt auch erstmal aufrollen. Und wenn jetzt, sage ich mal, Flick nicht freigegeben wird, ein paar Kandidaten haben abgesagt, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der DFB mit einer Übergangslösung herhält, möglicherweise Markus Sorg installiert, der einen guten Job macht als Löw-Assistent, der wirklich intern fachlich extrem geschätzt wird. Klar, er ist möglicherweise einer dieser
Bierhoff-Jünger, die Sie ansprachen. Hochgeschätzt.
Absolut, und das hört man sogar auch von Spielern, die das Training loben, die Ansprachen von ihm loben. Man hat einen Stefan Kunz in der Hinterhand. Und möglicherweise sagt der DFB auch, wir stemmen dieses eine Überbrückungsjahr oder vielleicht bis 23, weil dann wird es interessant. Dann ist Nagelsmann auf dem Markt, dann ist Flick auf dem Markt. Dann hätte Flick ja noch ein Jahr, um die Truppe auf die EM vorzubereiten. Nagelsmann kann nach München fahren und alle sind glücklich.
Würde nur komplett dem widersprechen, was Löw sich sozusagen vorstellt. Der hat ab Sommer dann nichts mehr zu sagen, klar. Aber der hat ja gesagt, du brauchst als Nationaltrainer 3 Jahre für diese EM. Das heißt, wenn du jetzt eine Übergangslösung installieren würdest, fehlt mir persönlich dann dieser Ansatz, der kann die Mannschaft dann auch wirklich entwickeln. Was wir Löw ja alle wahrscheinlich zu Recht vorgeworfen haben, dass es seit 2018 nicht geklappt hat. Wenn ich jetzt einen habe, der macht es ein Jahr, der weiß auch jetzt schon, ich mache es eh nur ein Jahr, dann könnte es ein verlorenes Jahr sein.
Flick brauchte ein Jahr, um das Sextupel zu holen. Also
klar, wenn kann man dagegen halten, war aber ein Club. War ein Club,
ja, keine Nationalmannschaft. Und bei der Nationalmannschaft, also bei allem Respekt, mit dem großen Entwickeln, wenn du auf Spieler verzichtest, die du brauchen könntest, und setzt auf Junge, die dir das dann nicht abliefern, dann entwickelst du nichts weiter, sondern du gerätst und wirst getrieben. Und das ist ja einer der Hauptgründe, warum er das jetzt genau richtig gemacht hat. Was er nie mochte, war, wenn er von außen getrieben wurde. Wir haben ihn alle getrieben, zu Recht mit Thomas Müller, mit Hummels, wahlweise auch noch mit Boateng. Das alles hat sich dann irgendwann mal verselbstständigt, weil diese Mannschaft, auf die er ohne die gesetzt hatte, in Spanien sich mit 0-6 hat zerlegen lassen. Und da war nichts mehr zu holen. Du hast ja gemerkt, wie er jetzt zuletzt anfing nachzuholen. Muss er ja auch. Er kann doch nicht sagen, ich nehme die besten Spieler einfach nicht mit. Insofern war er weg. Aber entwickeln, ob du wirklich 3 Jahre brauchst mit denen, die du da hast, die werden schon in ihren Clubs ein bisschen, glaube ich, weiterentwickelt. All die Neuhausens und Havertzens und all die. Also, die Zeit wäre da.
Marcel, wir reden gleich weiter darüber, warum auch nur oder wer zurückgeholt wird von denen, die du angesprochen hast, Müller, Hummels, und vor allen Dingen auch wann. Und haben wir eigentlich über den Rekordnationalspieler schon gesprochen als neuen Bundestrainer? Das machen wir gleich auch ganz in Ruhe. Nochmal 2 E-Bikes für Sie zu gewinnen und 1.000 Euro. Bis gleich. Wir machen weiter mit dem Check24-Doppelpass und suchen immer noch den Nachfolger für Joachim Löw. Ich habe eben den Rekordnationalspieler angesprochen. Lothar Matthäus, der hat auf die Frage Folgendes gesagt. So, ein Franz Beckenbauer wollte 1984 auch nicht Teamchef werden, sondern hat es im Endeffekt gemacht, auch auf einen gewissen Druck hin. Wenn ich diesen spüre, also den Druck, und er positiv ist, würde ich es mir überlegen.
Ja, dann machen wir mal Druck. Lothar, mach Bundestrainer.
Ja, oder? Wollen wir ihn mal ein bisschen...
Dann machen wir mal Druck.
Könntest du es dir vorstellen?
Ja, ich könnte mir das schon vorstellen. Mit seiner Fachkompetenz und mit seiner ganzen Art und Weise, wie er den Fußball sieht, könnte ich mir das gut vorstellen. Ob er sich das aber wirklich antut, das...
Gut, das kann man auch nicht beantworten, aber ich habe immer gedacht, Lothar hätte mal eine Chance verdient, in der Liga oder eben Nationaltrainer zu zeigen.
Also ich denke, das weiß er ja selber, ist, ne? Dass er über eine längere Zeit Dinge angeboten hat, die das schwierig gemacht haben.
Aber das
ich finde, er hat eine enorme Entwicklung gemacht.
Genau.
Es ist ruhig geworden. Sein Privatleben, erstens interessiert es mich nicht, freundlicherweise mal dick unterstrichen. Klar. Und B, er belästigt mich auch nicht damit, sondern er macht einen prima Job. Pal Dardai haben wir vorhin gehabt, der hat unter ihm Nationalspieler gemacht in Ungarn. Der lobt in höchsten Tönen. Also ich könnte mir das selbstverständlich vorstellen. Zum Beispiel in der Kombination mit Miro Klose. Ja, da könnte ich mir vorstellen, dass die Bayern sagen, okay, wir tun mal was für den deutschen
Fußball, für die Nationalmannschaft.
Okay. Interessant, ja.
Also, er hat die Kompetenz und was ich sogar positiv finde, er hat eine Entwicklung gemacht. Damit kannst du auch vor jungen Spielern auch treten und sagen, Leute, also erstens mal überlegt euch, was ihr hier meint, tun zu können. Das konnte ich früher schon besser. Also lasst das mal. Und B, das ist ein Erwachsenwerden. Ich finde, das spricht enorm für ihn. Also mir fallen wenig Argumente ein. Alle die Häme, die früher gern kamen, und wie gesagt, er hat genug dafür auch getan, um die zu befeuern über Jahre, das alles, finde ich, prallt ab. Also mir fällt nichts mehr ein, wo ich sage, um Gottes Willen, aber nicht der Lothar, den hast du ja morgen andere Schlagzeilen wieder in der Zeitung. Hm. Nee.
Harald, würde das funktionieren?
Mir fällt schon ein Argument ein. Nein, es funktioniert nicht.
Und Lothar.
Ich will den Oliver Bierhoff jetzt auch überhaupt nicht in eine Buhmann-Rolle bringen. Ja. Also er hat sich ja auch die Machtfülle, die er jetzt hat, im Laufe der Jahre erobert und erarbeitet. Aber Oliver Bierhoff hat ein gewisses Profil. Und er schaut sehr gern genau danach, wie das Umfeld um ihn herum sortiert ist. Und da ist, also Lothar macht momentan aus meiner Sicht einen super Job. Und es ist fast schon so ein bisschen, wie der Friedhelm sagt, er muss sich genau überlegen, ob er das antut, in diese Schlangengrube DFB zu gehen. Aber unabhängig davon, also so wie ich das bei Rangnick sage, sage ich auch, solange Oliver Bierhoff die Position hat beim DFB, die er momentan hat, wird das mit Lothar nicht laufen. Und es ist auch keine Variante zu sagen, Bierhoff macht nur noch Akademie und der neue Mann macht nur noch Nationalmannschaft. Das ist ineinander verzahnt. Also ich sehe die Lösung Matthäus als eine, die hohe Popularitätswerte haben wird. Aber da hat ja Bierhoff schon vorgebaut, indem er gesagt hat, auf Umfragewerte werden wir nichts geben. Also ich sehe die Lösung Matthäus nicht.
Da gab es diese Umfrage, 42% der Deutschen waren für Klopp.
Ja. Aber da hätte glaub, Oliver vielleicht, das Wort auf die sagen. Umfrage hätte der aber, Oliver vielleicht ist nicht die, gehört.
Ist nicht die logischste Variante Stefan Kunz?
Es ist eine Option, aber um nochmal auf Lothar Matthäus zurückzukommen, ich glaube auch nicht, dass es in dem jetzigen Gebilde soweit kommen wir, dass er Bundestrainer wird. Ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, in so einer Interimslösung, wenn man jetzt sagen würde, man bräuchte ihn jetzt für dieses eine Turnier, hat so 3-4 Monate mit 2 starken Co-Trainern, die inhaltlich die Arbeit übernehmen und er ist so der, die Lichtgestalt, die abfedert, die entertaint und die moderiert und motiviert.
Ja, aber das kann ich mir gut vorstellen. Wenn er es dann gut macht?
Ja, das ist ja jetzt sehr hypothetisch, aber ich glaube nicht, dass er in der jetzigen Konstellation Bundestrainer wird. Stefan Kunz macht's clever, der sagt gar nichts, weil das könnte vielleicht am Ende der große Gewinner sein. Die Frage ist, ist Kunz jetzt derjenige, ist das jetzt schon der Richtige für dieses Spielermaterial? Nach der EM könnte es interessant werden, weil ich gehe davon aus, Groß wird zurücktreten, Neuer möglicherweise. Und dann hast du ein ganz anderes Gesicht in der Mannschaft. Dann kommt vielleicht, er hat viele Spielertypen dabei, die er selber jetzt schon trainiert hat in der U21. Also ich halte ihn für einen fachlich interessanten Mann. Mir käme der Schritt etwas zu früh.
Also das Neue nach dieser EM zurücktritt, glaube ich nicht. Groß halte ich für möglich. Weil er ja eigentlich schon nach der WM damit geliebäugelt hat, zurückzutreten, so wie man hört, was den Stefan Kunz betrifft. Da sind wir einer Meinung. Stefan ist so einer, der nach außen hin auftritt, der moderiert, der unterhält, der präsentiert und die Arbeit machen die beiden Co-Trainer. Das kann bei der U21 gut gehen oder geht gut. Die steht auch nicht so sehr im Interesse der Öffentlichkeit. Die Konstellation einer Etage höher bei der Nationalmannschaft halte ich für schwierig. Aber wenn man vielleicht jemand hat, der sagt, ich komme im Sommer 2023, schließe ich nicht aus, dass man das beim DFB probiert. Ich habe allerdings den Eindruck, man wird alles dran setzen, sofort eine dauerhafte Lösung zu finden. Okay. Das hat man auch unter schwierigen Bedingungen nach dem Rücktritt
von Rudi Völler probiert. Da waren zwar dann nur 2 Jahre, aber stimmt, daraus ist dann Jogi Löw quasi in die Bresche gesprungen. Und das will ich hier auch noch mal sagen. All die Umfragewerte. Natürlich war die Arbeit vom Jogi in den letzten 3 Jahren nicht von besonderem Erfolg gekrönt. Aber insgesamt sind seine Verdienste um die Nationalmannschaft und seine Erfolge durch nichts, wirklich durch gar nichts wegzu diskutieren. Und da muss man, glaube ich, ja, mal doch versuchen, sachlich zu analysieren und nicht nur den Emotionen freien Lauf zu lassen.
Also jetzt wollen wir mal hören, was die Zuschauer gesagt haben. Laura, die Frage der Woche haben wir noch. Dopafon. Genau, oh.
Die meisten Zuschauer sagen 29%, Lothar Matthäus muss das Ruder beim DFB übernehmen. 16% zum Beispiel für Ralf Rangnick, 17% für Jürgen Klopp und 20% für Hansi Flick. Also da so ein bisschen gemischte Meinung. Das merkt man eben auch bei Twitter und Co. hier zum Beispiel. Ich finde Matthäus tatsächlich interessant. Er hat Ahnung und Erfahrung. Seine wilden Jahre im Privaten sind schon länger Geschichte. Und er bringt mir den Funken ehrlichen Fußball ins uninteressante, sterile die Mannschaft-Produkt zurück. Oder auch hier, der logische Nachfolger ist Markus Sorg. Er kennt die Nationalmannschaft seit 3 Jahren, kann mit jungen Spielern arbeiten, hat zum Beispiel schon Olympia mitgemacht und lief erfolgreich vertreten. Also da sind auch ganz viele Namen mal wieder genannt worden, auch im Netz. Mal gucken, wie sie beim Dopafon oder welche Meinung sie beim Dopafon hatten.
Warum nicht das Duo Matthäus Kunz? Ich finde es schade, dass Lothar Matthäus im Ausland mehr Respekt genießt als im eigenen Land. Er ist Rekordnationalspieler. Bei den Trainerstationen, wo er bisher war, habe ich noch keinen Spieler gehört, der irgendwas Negatives gesagt hat. Und seine privaten Geschichten liegen auch mehr als 15 Jahre zurück. Und dass er ein ausgewiesener Fußballfachmann ist, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden.
Jürgen Klopp soll kommen, dann klappt's wieder mit der Nationalmannschaft.
Stefan Kunz, der hat auch schon was gewonnen. Der ist Europameister geworden mit der U21.
Ich bin der Meinung, der Nachfolger von Jogi Löw sollte Rangnick werden. Rangnick hat bewiesen in seiner Laufbahn bisher, dass er Mannschaften entwickeln kann und gut Fußball spielen lassen kann.
Für mich muss es der Herr Funkel werden, weil er hat die notwendige Erfahrung und er ist derjenige, der das Ganze überlegt angehen wird.
Das wäre die Schlussfrage für mich heute gewesen, sowieso. Also, wer wird's denn, Julian?
Ja, ich habe ja vorhin gesagt, es kann nur einen geben, Hansi Flick. Ist der ideale Kandidat und in seine Karriereplanung wird es perfekt, in meinen Augen perfekt
passen. Marcel?
Für jetzt, fürs Erste, Stefan Kunz.
Harald?
Mein erster Favorit am Mittwoch war, am Dienstag war Jürgen Klopp. Dann habe ich am Mittwochabend gesagt, es wird Rangnick. Und momentan habe ich den Eindruck, dass die Karten von Hansi Flick nicht so schlecht sind. Ich sage aber auch aufgrund dessen, der Vorgeschichte und des Umfelds bei den Bayern, auch wie die Bayern momentan reagieren.
Ich rufe dich morgen nochmal an, da kommt wahrscheinlich der nächste Name dann. Florian?
Hansi Flick verteidigt die Champions League, Löw wird Europameister, dann wird Flick Bundestrainer.
Das ist, würden wir unterschreiben, glaube ich.
So, und jetzt der Fachmann.
Ich mache es nicht. Wenn Lothar das machen möchte, dann wird es Lothar.
Oh. Okay, gut. Wir schalten gleich nochmal nach Gladbach. Unser Rasenreporter ist inzwischen übrigens angekommen. Ist ja auch Champions League diese Woche. Allerdings mal wieder in Budapest. Ne? Das ist ja auch so ein Heimstadion für viele Mannschaften geworden. Nach uns, wie immer. Ah, da ist ja Patrick schon. Also gleich geht's weiter mit ihm, was in Gladbach los ist. Vorher meldet sich Jochen Stutzki, weil nach uns natürlich wieder Purlandstern läuft. Wir sind mal zurück beim Check24 Doppelpass und am Dienstag und am Mittwoch natürlich auch wieder Champions League. Ganz, ganz schwere Aufgabe für Borussia Mönchengladbach.
Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players for Players.
Ja, Champions League steht wieder auf dem Programm, heißt auch Dienstag und Mittwoch ist ja Zeit für unseren Fan-Talk. Jeweils ab 20.15 Uhr melden wir uns aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Letzte Woche war Thomas da, diese Woche bin ich also da mit vielen, vielen Gästen. Wir freuen uns auf spannende Partien und natürlich auch auf deutsche Mannschaften. Borussia Mönchengladbach, Dienstag gefragt, 0-2 verloren gegen Manchester City im Hinspiel. Und man kann schon fast sagen, Champions League, da kann man einen Haken hintersetzen bei den Gladbachern. Gerade in der Liga gibt es ja ganz andere Probleme momentan. Und wenn man sich den Trainer Marco Rose anhört, dann muss man auch sagen, ich glaube, die haben den Haken tatsächlich schon dick und fett gesetzt dahinter.
Ja, dieses Champions League-Spiel, das wir uns irgendwo letztes Jahr und natürlich auch bis zum Dezember hin verdient haben, passt uns jetzt eigentlich nicht so richtig in den Kragen, weil wir gerne eine Trainingswoche hätten, muss man ganz klar sagen, um uns auf die Kernaufgaben im Moment auch, nämlich Punkte in der Bundesliga, vorzubereiten.
Ja, man arbeitet immer so hart für die Champions League und dann am Ende ärgert man sich, dass man mitspielt und würde lieber trainieren. So kann man das bei den Gladbachern zusammenfassen. Heißt also, die Frage geht an Marcel Reif. Wie geht's denn aus, Gladbach gegen Manchester City? Haben die noch eine Chance, ja oder nein? Du darfst nach einem kurzen Spot antworten.
Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. By Players, for Players.
Und bitte.
Ich muss es wissen. Ach so.
Du musst das Ergebnis sagen, ganz
einfach. Wenn sie so spielen wie im Hinspiel, dann das war ziemlich jämmerlich. Das war mutlos, nicht nur, weil du gegen einen so übermächtigen Gegner spielst, sondern auch, wie du auftrittst. Ich fand das ausgesprochen unglücklich, was Rose da gesagt hat.
Das heißt,
das schafft eine Klima-
das Spiel, und verschärft Spiel ist schon hergeschenkt,
ja, oder was? Das, ich glaube nicht, dass das Gute ist. Die ganze Situation wird durch so einen Spruch nicht besser. Und ich glaube, da bin ich ein bisschen anderer Meinung als Friedhelm, wenn das eine richtige Klatsche gibt gegen City und wenn die mal ins Laufen kommt zurzeit, ist das eine verdammte Maschine. Also es ist denen zuzugucken, dass bleibt dir die Luft weg. Wenn du da nicht gegenhältst und ich sehe bei der Mannschaft im Moment auch nicht Impulse von außen, auch nicht von Rose, dass da nochmal irgendein Befreiungsschlag kommen könnte. Also das könnte dann die Diskussion auf Gladbach nochmal richtig befeuern. Also wenn du mich fragst, 3-0 für City. Mhm.
Friedhelm, du hast eine andere Meinung, was Marco Rose auch angeht, ne?
Und ja, was Marco Rose anbelangt, auf jeden Fall. Das Spiel am Dienstag, wie gesagt, das wird natürlich sehr, sehr schwierig. Ich glaube trotzdem, dass Borussia dort über weite Strecken das Spiel offen gestalten kann und knapp verlieren wird gegen Manchester. Und am Samstag auf Schalke kommt dann auch wieder der Erfolg in der Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach zurück. Das Spiel werden die gewinnen. Und dann werden sie auch in den nächsten Wochen wieder Spiele in der Bundesliga gewinnen.
Also unser rasender Reporter von Köln nach Gladbach gefahren, steht natürlich Gewehr bei Fuß. Patrick Berger. Patrick, welche Meinung teilst du eher, die von Marcel oder die von Friedhelm? Friedhelm sagt, Marco Rose bleibt bis zum Ende der Saison. Marcel meint, wenn das so weitergeht, mit negativen Ergebnissen eher nicht.
Ja, ich stehe so ein bisschen zwischendrin, neige aber eher zur Meinung von Marcel tatsächlich, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie das Ganze wirklich bis zum Schluss gut gehen soll hier am Niederrhein. Also Max Eber, wir haben ihn vorhin ganz kurz gesehen, der Reporterkollege Lukas Rott, der eisern an der Kamera steht, hat ihn vor ein paar Minuten hier eben wegdampfen sehen, hat mal kurz gewunken. Ich habe ihn noch ein paar Mal versucht, die Tage anzurufen, also der will wirklich gar nichts mit den Medien zurzeit zu tun haben, ist da sehr, sehr fokussiert, was die Trainersuche angeht. Ja, er hat gestern im ZDF-Sportstudio klar gemacht, dass er kein wirkliches Szenario sich ausmalen kann, Stand heute, warum er nicht bis zum 30.06. Marco Rose eben der Trainer sein wird. Aber ich frage mich, wie das wirklich bis zum Schluss weitergehen soll. Man muss das Ganze ein bisschen ausklammern. Also klar, es gibt jetzt 8 Spiele, die man am Stück eben nicht gewinnen konnte. Das ist fast schon historisch. Es hat seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben hier am Niederrhein. Und wenn man jetzt sich zumindest das Spiel mal in Augsburg anguckt, das war ja jetzt kein Spiel am Freitag, wo man wirklich heillos unterlegen war. Im Gegenteil, man hatte mehr Ballbesitz, man ist mehr Kilometer gelaufen, man hatte mehr Torchancen. Dieses Spiel kannst du eigentlich nicht verlieren. Ja? Lars Stindl, der Kapitän, seit 6 Jahren jeden Elfmeter reingeknallt, verschießt einen Elfmeter. Also das passt alles so ein bisschen zur Gesamtlage und Marco Rose hat natürlich auch gesagt, diese Situation geht alles andere als spurlos an ihm vorbei, das nagt auch schon an ihm und das macht auch schon was mit ihm, also wirklich nicht ganz so einfach. Ich glaube, dieses City-Spiel, so schade es ist, das muss man ein bisschen ausklammern, auch wenn man jahrzehntelang irgendwie darauf hingearbeitet hat, so einen großen Abend dann auch wirklich in der Champions League zu haben und dann geht der volle Blick auf Schalke und wenn man das vergeigt, dann hat man Zeit in der Länderspielpause wirklich zu gucken, die Situation neu zu bewerten. Also ich tendiere ein bisschen eher zu Marcel tatsächlich.
Aber wie fandst du die Aussage von Marco Rose? Ich meine, dann können wir mal eine Woche trainieren. Die konnten sie jetzt, glaube ich, letzte Woche konnten sie trainieren, ne? Also wenn ich mich richtig erinnere, auch wenn das Spiel am Freitag war. Wie deutest du das?
Ja gut, ich kann ihn schon ein bisschen verstehen. Also man glaubt jetzt nicht mehr wirklich daran, dass man gegen diese Übermannschaft, das war ja wirklich klar, einerseits auch ein bisschen mutlos gegen City gespielt, aber die machen das zurzeit auch einfach bockstark und sind wirklich oder spielen ja wie von einem anderen Planeten, muss man fast schon sagen. Das Spiel kann, da kann ich schon Marco ein bisschen verstehen, auch den Trainer verstehen, der sagen will, ich will eigentlich die Mannschaft jetzt eine ganze Woche bei mir haben, sie nochmal auf dieses Spiel gegen Schalke einschwören, taktische Dinge einstudieren, auch in die Mannschaft reinhören, reinfühlen. fühlen. Und dieses City-Spiel, das stört schon ein bisschen ja in der Vorbereitung, so krass das eben klingt. Ist ja auch nicht ganz so einfach. Man wusste lange nicht, wo spielt man wirklich. Spielt man jetzt doch in Manchester, in England, aufgrund der neuen Quarantäne- oder Corona-Verordnung, wäre man dann zu 14 Tagen Quarantäne gezwungen gewesen. Das heißt, man hat sich jetzt dann doch entschieden, in Budapest zu spielen. Das sind ja auch so alles so ein paar Sachen im Hintergrund, die vielleicht die Mannschaft selbst nicht so tangieren, aber auch den Trainerstab und das Umfeld. Und da kann ich ihn zumindest auch ein bisschen verstehen, dass er sagt, ich will jetzt lieber voll auf die Bundesliga blicken.
Ohne internationales Geschäft nächste Saison droht der Ausverkauf?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Jetzt rein finanziell muss man sagen, hat man hier sehr, sehr schnell die Notbremse gezogen. Man hat auch Stefan Schippers, der Finanzboss, sehr, sehr klug auch gewirtschaftet. Investitionsbaustopp. Also das ist jetzt wirklich gar nicht mal so eine Megasumme, auf die man hier wegen der Corona-Pandemie dann verzichten muss. Da ist so von ungefähr 20 Millionen Euro die Rede. Aber klar, wenn man aufs Spielerpersonal guckt, dann ist das so. Dennis Zakaria, der hat nach unseren Informationen einen Vertrag oder eine Verlängerung mit einer Ausstiegsklausel, die man eingebaut hätte, abgelehnt. Der schielt da eben nach höheren Aufgaben, nach mehr. Matthias Ginter, der Abwehrchef, bei dem ist auch unklar, Vertrag bis 2022, bleibt er nicht. Der will natürlich auch im internationalen Geschäft spielen, auch mit Blick natürlich auf die Nationalmannschaft, auf seine Rolle. Also da sind wirklich sehr, sehr viele Fragezeichen und der Ausverkauf könnte tatsächlich drohen.
Ja, vielen Dank, Patrick, vor allen Dingen auch für den Aufwand, von A nach B zu fahren, beziehungsweise von Köln nach Gladbach. Das machen wir jetzt öfter. Und wo fährst du jetzt gleich hin?
Ich fahre jetzt wieder nach Hause, nach Köln. Aber Thomas, es gibt Kilometergeld, habe ich ja gesagt. Und ich sammle so viel, leg das beiseite. Das nächste Mal, wenn ich in München bei euch bin, dann bombardiere ich das Phrasenschwein mit Kleingeld.
Gut, wir werden kontrollieren, ob du nicht zu viel abrechnest. Ist ja klar. Also Patrick, vielen Dank und auch liebe Grüße an Lukas. So, das war's für heute. Friedhelm, nochmal die Frage. Also Schalke hat dir ein Angebot gemacht und du hast abgelehnt. War das richtig?
Ja, das ist aber schon eine Zeit her. Das war, nachdem Manuel Baum freigestellt worden ist.
Ja, so lange ist das auch nicht gefühlt. Also, ne?
Ja, gut, danach
immer noch in dieser Saison.
Also, ne? Ja, das war noch in dieser Saison, aber danach sind ja noch zwei, drei.
Aber machst du denn überhaupt noch mal wieder was?
Ich will es nicht ganz ausschließen, vielleicht nochmal irgendwo zu helfen, jetzt in der Zeit, wo du eh nicht viel unternehmen kannst. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.
Doch, wir würden uns freuen, ne? Oder? Vielen Dank an die Runde. Alles Gute wünsche ich euch. Wir stoßen an wie immer. Prost. Bleibt alle gesund, bleiben Sie gesund. Denken Sie dran, Laura ist am Dienstag und Mittwoch, ne, im Fan-Talk zu sehen. 20.15 Uhr jeweils, genau, geht's los. Und jetzt geht's weiter mit Jochen Stutzki, Polandstein. Viel Spaß, schönen Sonntag.